people love their king.
They know I saved the city. They know I won the war.
The war's not won. Run from the
light. It's tempting to see your enemies as evil. But there's good and evil on both sides in every war ever fought. Deep in the water.
They have a choice. They can live in my new world, or they can die in their old one.
Things are a bit tense right now.
I don't think I'm talking my way out of this one.
If the wildlings breach the wall, they'll roll over everything and everyone.
Given the opportunity, what do we do to those who've hurt the ones we love?
I want to know which side you're on.
Hallo und herzlich willkommen zu Der kleine Rat, Episode 4 zu Staffel 4 von Game of Thrones und natürlich ein frohes neues Jahr von Anne. Hi Anne.
Hi und von Patrick.
Hallo. Anne von Klassiker Fable und Patrick vom Bahnhofs Kino. Wir beide sitzen hier, um euch ja ein schönes neues Jahr zu wünschen und vor allem über alles Mögliche zu reden, was mit der Welt von Game of Thrones zu tun hat. Insbesondere über die Staffel 4.
Ja, das wird schön. Ja. Wir haben viel zu besprechen.
Wir haben uns auf jeden Fall schon drauf gefreut. Ich glaube, so Season 3 und 4 waren, da waren wir uns im Vorfeld auch einig, die Highlight-Staffel für uns.
Naja. Darüber lässt sich gleich reden.
Ja, zumindest für mich. Also tatsächlich, weil Season 3 und 4 maßgeblich auf dem dritten Buch der A Song of Ice and Fire-Reihe von George R. R. Martin beruht und das auch die beste Romanvorlage ist, hatte ich dann eben deswegen auch die besten Erinnerungen an die dazugehörigen Seasons. Aber ob sich das bewahrheitet hat, darüber wird zu reden sein.
Definitiv.
Ein etwas wackeliger Einstieg, aber das Jahr ist ja noch jung, 2019, ungefähr erst ein paar Stunden alt, wenn ihr das hier hört. Im allerbesten Fall, wenn ihr es schlauer gemacht habt, habt ihr euch Zeit gelassen. Es ist vielleicht schon Mitte Januar und ihr seid komplett ausgenüchtert und seid auf dem Weg zur Arbeit und hört diese Episode dann so oder so. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommenden 2, 3, 4, 5 Stunden, wie lange auch immer das hier dauert. Und,
wir haben ja Zeit.
Ja, möchten gerne daran erinnern, dass man uns Feedback schicken kann an unsere jeweiligen Twitter-Accounts, an Anne, die man unter Kostümfrau findet bei Twitter, unter mich, den man unter Bahnhofskino findet, aber natürlich vor allem an unsere E-Mail-Adresse. Gerne umfangreicheres Feedback auf Fragen, Lob, Kritik und auch gerne mal, weiß nicht, indiskret nachgefragt an Anne und mich, was ihr so wissen wollt. Derkleinerat@bahnhofskino.com, das ist die E-Mail-Adresse eures Vertrauens.
Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Wir sind sehr, sehr offen für sämtliche Meinungen, Anregungen, Wünsche.
Derkleinerat@bahnhofskino.com. Ich werde versuchen, den wieder und wieder zu erwähnen, diesen E-Mail-Account, damit man uns auch sehr, sehr viel schickt, wie es zum Beispiel Daniel getan hat, der diesem Aufruf gefolgt ist und geschrieben hat. Yeah, vielen, vielen Dank an Anne und mich und schreibt, dass er sich unter anderem sehr freut, dass Arya Maisie Williams bei euch, also ich zitiere jetzt, einen so hohen Stellenwert hatte, denn sie ist mein absoluter Lieblingscharakter der Serie. Im Grunde hatte sie mich eingefangen, als sie dem Pfeil an Bran vorbei ins Bullseye schoss, also ganz zu Beginn der Serie. In meinem Bekanntenkreis genießt sie eher weniger Wertschätzung, was ich nicht nachvollziehen kann.
Wir auch nicht.
Wir auch nicht. Ich wollte gerade sagen, da rennst du offene Türen ein mit der Äußerung, lieber Daniel. Ja, generell hatte ich gute Erinnerungen an die ersten 4 Staffeln. Dies hat sich auch nach dem Rewatch kommen verändert. Es gibt einfach so viele schöne Momente. Gerade habe ich mit besonderer Freude die Reise von Arya und dem Bluthund verfolgt. Auch Joffreys Tod war noch einmal eine Genugtuung. Achtung, Spoiler dazu gleich. Es ist schon eine tolle Leistung von Jack Gleeson, eine so hassenswerte Figur darzustellen. Nun stehe ich vor Staffel 5, werde aber noch etwas warten. Erstens bin ich gespannt auf euren Podcast zur 4. Staffel, meine persönliche Lieblingsstaffel. Zweitens befürchte ich aus der Erinnerung heraus, dass die für mich tollen Momente ab jetzt eher abnehmen. Aber wer weiß, wie ich die Sache nach dem wiederholten Schauen beurteilen werde. Danach gibt es noch ein bisschen Lob und auch Wertschätzung dafür, was mich ein bisschen überraschend auch sehr freut, dass wir ab und zu auf die Unterschiede zur Romanvorlage hinweisen. Das wird auch eher abnehmen in den kommenden Staffeln, die ja sich mehr und mehr durch Werkuntreue auszeichnen und es dann, glaube ich, auch ein bisschen langweilig wird zu sagen, ja gut, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Roman zu tun. Aber tatsächlich, ich möchte mal behaupten, bis inklusive Staffel 4 lohnt sich noch der gelegentliche Hinweis darauf, dass uns mit der Werktreue hier nicht ganz so genau nimmt seitens der Herren Benioff und Weiss, der beiden Showrunner. Anne.
Ja.
Danke, Daniel, für das Feedback. Der kleine Rat at bahnhofskino.com. Ja. Und jetzt zu dir.
Ja. Oh Gott, wo soll ich anfangen?
Wo sollst du anfangen? Vielleicht bevor wir unseren strukturierten Recap beginnen, einfach die übliche Frage. Erwartungen, wie waren sie und wurden sie enttäuscht, übertroffen, erfüllt?
Also ich glaube, damals war es dann ähnlich wie bei den Staffeln zuvor. Ich war ziemlich gehypt und so, war alles super, alles toll. Und war dementsprechend auch mit dieser Erwartungshaltung auch an den Rewatch rangegangen. Und ich habe das ja dann, weil ich ja zeitlich auch mit meinem eigenen Podcast dann noch viel zu tun hatte, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt Mitte Dezember dann wirklich so in einem Rutsch durch, sodass ich dann vor Weihnachten völlig entspannt bin. Naja, irgendwie hatte ich dann doch ziemliche Hänger. Ich hatte das Gefühl, die ging eigentlich ziemlich stark los. Dann hatte sie, dann war so wirklich wie so ein Tal dann, so, wo ich irgendwann dachte so, oh, muss das jetzt sein? So, wo zieht sich das denn? Wo ist Arya? Warum ist Arya nicht da? So, die war gefühlt immer nur in jeder zweiten Folge da. Das war schon mal grundsätzlich ein Minuspunkt. Und dann erst so gegen Ende nahm sie wieder zu. Dann war ja dann diese Action-Folge, also die obligatorische 9. Folge, wo ich auch so dachte, ja, wo sind die anderen? Ich will die anderen sehen. So. Und das Ende war dann wiederum stark. Also es war eher so eine Berg- und Talfahrt, so, wo ich dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht da rausgegangen bin, weil meine Erwartungen doch ziemlich hoch waren. So, weil ich dachte, so, oh ja, sind diese starken Momente, an die ich mich auch wirklich sehr, sehr gut erinnern konnte. Also eben die Purpurne Hochzeit, die Gerichtsverhandlung, ja, dann das Finale. Das war ja alles noch ziemlich lebhaft, aber alles so dazwischen, so die kleineren Momente, waren dann noch ziemlich hinten rausgefallen. Ich meine, ich hatte die auch damals im O-Ton gesehen. Da fiel mir das anscheinend nicht so krass auf. Aber irgendwie jetzt, ich habe es ja wieder auf Deutsch geguckt und dann einfach nochmal ein bisschen bewusst auf gewisse Sachen geachtet. Und da hatte ich mehr das Gefühl gehabt, so die Staffel hat einen Hänger, was ich eher enttäuschend fand.
Oh. Also ist auch die Wahrnehmung insgesamt eher
jetzt
nicht,
eingedämmter.
Du liegst nicht am Boden da nieder, aber du bist jetzt schon so ein bisschen...
Ja, also der, im Vergleich zu der Staffel davor, so, da war ich eigentlich durchweg immer so durchgehypt, wo ich das Gefühl hatte, so, ja, okay, das ist, das war einfach größere Highlights und so. Und hier hat man das Gefühl, hier ist es deutlich zäher dann so. Also, da komme ich auch später auch drauf. So, es gibt dann manchmal so Folgen, so, wo es wirklich sehr, sehr lange dauert und dann am Ende kommt dann nochmal so ein Wow-Effekt, wo ich denke so, ja, okay, das erhoffe ich mir eigentlich die ganze Zeit. Also es muss ja nicht die ganze Zeit immer so bam, bam, bam laufen, so, aber dass man einfach so eine Grundspannung aufrecht erhält. So, und das war irgendwie hier nicht immer gegeben. So, und deswegen war es wirklich etwas anstrengend. Dann so, wo ich dann immer so meine Notizen dann gemacht habe, wo ich immer dachte so, irgendwie ist hier nicht so viel passiert. So, okay, mal gucken, was die nächste Folge hergibt. Okay.
Ich habe das auch so wahrgenommen, also dieses Phänomen der Episodenrettung in letzter Minute. Manchmal war es wirklich so, dass ich wusste, was da kommt. Zum Beispiel, also insbesondere in Episode 8, The Mountain and the Viper, mit dem Kampf von Oberyn Martell gegen den Berg. Ich wusste ja, dass der bevorsteht, weil auch die zwei Episoden zuvor über quasi nichts anderes geredet wurde. Und ich gucke so, also nicht auf den Counter irgendwie an meinem Fernsehbildschirm, weil den habe ich natürlich nicht laufen, während ich eine Episode gucke, aber auf meine innere Uhr und denke mir, die Episode ist doch jetzt so gut wie vorbei. Das kann doch jetzt bestens noch halt so 5 Minuten sein, wann geht es denn endlich los? Und ja, zack, da kommt er natürlich. Aber das ist mir erstmal so bewusst aufgefallen, dass man sich tatsächlich sehr oft die Highlights für die letzten 5 bis 10 Minuten aufspart und vorher sich damit begnügt, ja quasi Plots weiter zu weben, zu spinnen, voranzubewegen, dann mal wieder auch so ein bisschen stagnieren zu lassen. Aber ja, die Vorwärtsbewegung jetzt im Vergleich zu den Staffeln 1, 2, 3 schon beschränkter ist in Bezug auf viele, viele Handlungsstränge. Wobei ich sagen muss, also um meine eigene Frage zu beantworten, meine Erwartungen wurden eher übertroffen. Ich hatte weniger hohe Erwartungen. Das kann auch ein bisschen daran liegen, dass du früher angefangen hast, die Staffel wieder zu gucken und dann mir zwischenzeitlich immer einmal schriebst, ja, Patrick, da passiert gar nicht so viel in der ersten Hälfte der Season. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal Episode 1 gesehen und dachte, ah, schade eigentlich, jetzt freue ich mich weniger. Und dann doch relativ überrascht davon war, was da alles passiert.
Also. Ja, als ich dir geschrieben habe, das war ja dann so die erste Hälfte, so, wo ich erstmal so dachte, oh Menno, war da schon die purpurne Hochzeit und dann dachte ich schon so, yay, und dann kommt erstmal wieder so dieses gesagte Tal. Und dann erst gegen Ende, so, das war ja dann erst danach, dann, nachdem ich dir geschrieben hatte, hatte ich ja dann die finalen Folgen gesehen und da hatte ich ja wiederum wieder das Gefühl, so, okay, jetzt kriegst du auch wieder die Fahrt, die ich mir wirklich gewünscht habe.
Ich freue mich auf ein paar, glaube ich, Differenzen unserer Meinung zur Season, denn ich finde gerade hinten raus verliert sie für mich so ein bisschen. Ich habe größere Probleme tatsächlich mit dem Ende, aber darüber wird dann zu reden sein, da freue ich mich auch schon sehr. Also meine Vorabhaltung vor jetzt im Rewatch war echt eine gute, weil ich eben auch wusste, was da noch kommt. Die purpurne Hochzeit natürlich, der Tod Joffreys, das Gefecht zwischen Oberyn Martell und dem Berg, Tyrions Rachemorde, der Prozess und ich war insbesondere darauf gespannt, dazu verrate ich meine Meinung dann aber erst später, wie frisch sich der Angriff der Wildlinge auf die Mauer gehalten hat. Das sind die Action-Episoden, die von dem bereits erwähnt wurde, die quasi so eine Art Blackwater 2 ist. Und gedacht, komm, versuchen wir das Ganze nochmal. Selber Regisseur, selbe Struktur, machen es nochmal. Ja.
Aber Fun Fact, so jetzt die 9. Folge, bezüglich des Regisseurs, du hast ja eben angesprochen, Neil Marshall, das ist übrigens der, der jetzt den kommenden Hellboy-Reboot-Film rausbringen wird. Bin eher unterwältigt davon.
Ja, gut. Neil Marshall hat aber schöne Sachen gemacht. Also er hat Doomsday gemacht, den ich sehr mag, und vor allem The Descent, der ziemlich spitze ist. Und viele Leute lieben auch Dog Soldiers. Ich glaube, das war sein Erstlingswerk. Ja, er kann schon.
Und okay, da fehlt mir einfach ein bisschen so sein
Repertoire. Aber Blackwater mochten wir doch beide.
Ja, aber bei der Folge, dazu komme ich später noch.
Okay. Hatte ich etwas, abgesehen von der leichten Unterwältigung, etwas überrascht? Etwas vielleicht, mit dem du nicht mehr gerechnet hattest, im Positiven wie im Negativen. Ach, jetzt kommt das schon? Oder passiert das immer noch nicht?
Also was mich eher überrascht hat, ist dann, dass einfach gewisse Handlungsentwicklungen so stattgefunden haben, wie sie stattgefunden haben. Also mir war zum Beispiel nicht mehr so wirklich bewusst, wie ist Podrick eigentlich dann so von Tyrion zu Brienne dann gewandert? Ja. Und so diese kleineren Momente. Oder wie sind die von A nach B gekommen? So welche Figuren finden wie, auf welche Weise zusammen? Also allein sowas wie in der letzten Staffel hatte ich ja schon erzählt, also, dass dann auf einmal die Figur von Qui-Bon dann auftaucht, wo ich auch so dachte, huch, warum ist er denn hier in Harrenhal so, und jetzt ist er auf einmal in King's Landing und jetzt ist er auf einmal bei Cersei, und so diese Zusammenhänge waren mir nicht mehr so vertraut, weil man hat es ja damals so in einem Rutsch dann geguckt, ohne nochmal Reflexion. Und jetzt hat man ja nochmal eben das Wissen der späteren Staffel und kann jetzt nochmal viel gezielter darauf gucken, so was wie zusammenhängt.
Ja.
Und das hat mich tatsächlich jetzt wieder überrascht und so positiv überrascht. Und oder auch so warum Bronn dann auf einmal da bei Jamie ist und warum Bronn dann Tyrion nicht hilft und so und wer wo wie und wie zusammenhängt. Also einfach sehr schöne Momente.
Mich hat es nicht überrascht, wie schnell Joffreys Tod kommt. Ich hatte ihn gar nicht so früh in der Staffel verortet.
Doch, das wusste ich tatsächlich noch.
Ja, ich nicht, aber es macht natürlich auch Sinn. Was ich tatsächlich, womit ich auch nicht gerechnet hatte, ist, dass es zwischen Joffreys Tod und dem Prozess so relativ lange innerhalb der Chronologie der Show so lange dauert, bis es tatsächlich zum Prozess kommt, nämlich ganze 4 Episoden. Aber sei es drum, weil es eigentlich nach dem gewaltsamen Tod ist das erste, worauf ich gewartet habe. So, wann geht's endlich los? Und das dann, glaube ich, 4 Episoden dauert, bis Tyrion wirklich da im Zeugenstand steht. Unter Anklage. Ansonsten, ja, überrascht hat mich relativ wenig, muss ich auch sagen. Ich habe normalerweise immer so 2-3 Aha-Momente, aber die fehlten diesmal. Meistens sind es einfach Figuren oder Handlungsstränge, die ich vergessen hatte oder denen ich in meiner Erinnerung eine höhere Wichtigkeit eingeräumt hatte und die sie dann doch nicht haben. Ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht in Bezug auf 2-3 Figuren, wie viel bzw. wenig sie zu tun haben. Also, dass Brienne eigentlich quasi keine tragende Rolle spielt, bis auf so das letzte Drittel der Staffel, das hatte ich nicht mehr so im Kopf, weil sie eben in Season 3 eine sehr gewichtige Funktion hat. Und auch dass Tyrion so lange aus der Handlung verschwindet und dann eigentlich nur 3-4 Episoden in so einer kleinen Zelle da rumpesen darf, auf und ab an seiner Kette.
Und quasi ein bisschen das Schicksal von Jamie.
Ja, und ich dachte ehrlich gesagt, also ich weiß ja, das ist ja auch leider auch meine große Sorge, die mich erfüllt im Hinblick auf spätere Staffeln, dass ich weiß, dass Danny, also Daenerys, immer weniger zu tun hat. Aber ich hatte auch nicht in Erinnerung, dass sie schon bereits in dieser Staffel so wenig tut, nämlich hauptsächlich rumsitzt und sagt, sollen wir oder sollen wir nicht? Ach, ich bleibe noch ein bisschen. Und das ist auch leider so ungefähr das, was ich jetzt in den nächsten Staffeln weiter durchziehe. Zumindest in der 5. und 6., glaube ich.
Ich glaube, erst in der 6. kommt er so ein bisschen.
Ja, wir konnten dann noch mal weiterziehen. Aber sie sagt ja sogar einmal, ich bleibe noch ein bisschen länger, denn ich muss noch Ordnung in die Sklavenbucht bringen.
Ja, aber dazu kommen wir.
Ja. Ich bin ganz zufrieden, aber ich glaube, es wird einiges auch zu schimpfen geben. Und normalerweise ist Anna die tendenziell positivere von uns beiden. Ich weiß nicht, ob das heute so bleibt.
Ja.
Ja. Die obligatorische Spoilerwarnung und ein kurzer Hinweis darauf, wie dieser Podcast strukturiert ist. Wir kämpfen uns durch die verschiedenen Handlungsstränge. Kämpfen klingt sehr negativ. Ich möchte sagen, wir erfreuen uns an den verschiedenen Handlungssträngen und gehen dann im Detail ein bisschen auf die Figuren und die Plotbewegungen, die darin vorkommen, ein. Bewerten sie, analysieren sie, meckern, loben, wo es eben dann angebracht ist, aber verweisen eben auch dann gelegentlich, und das ist die Spoilerwarnung, die nun folgt, auf Ereignisse der späteren Staffeln und inwieweit die durch Plotbewegungen in der jetzt aktuellen Season 4 beeinflusst werden, und deswegen das Übliche vorweg. Also können und wollen nicht komplett vermeiden, Ereignisse späterer Seasons, inklusive der bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erschienenen 7 Staffeln, anzusprechen. Auch auf die Bücher wird mal gelegentlich Bezug genommen. Üblicherweise gehen wir aber nicht ins Detail. Falls doch, warnen wir ausdrücklich vor. Und dann muss man eben mal 1-2 Minuten skippen. Wem bei dem Gedanken, überhaupt irgendetwas über die Ereignisse jenseits von Staffel 4 in dieser Episode zu erfahren, die Angst vor Spoilern über die nackte Haut kriecht, der sollte unser kleinen Rat vielleicht meinen, bis sie oder er die Serie in Gänze gesehen hat, zumindest bis inklusive Season 7, denn das ist unser jetziger Kenntnisstand. Also über die finale Season wissen wir auch noch gar nichts, außer ein paar mediocre Interviews mit den Beteiligten. Anne.
Ja.
Es war diesmal wieder meine Aufgabe, die Handlungsstränge zusammenzuschreiben. Ich habe mir mein leuchtendes Beispiel an dir genommen. Also ob das leuchtend ist, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall ein Beispiel an deiner liebevolle Kleinarbeit genommen, die du da.
Ich finde, es ist großartig geworden.
In die Waagschale geworfen hast das letzte Mal oder auch versucht, das so ein bisschen detaillierter zu gestalten als so das Hingerotzte bisher der Staffel 1 und 2, was ich gemacht habe. Und
ja, gut, aber am Anfang war ja auch deutlich weniger, dass man wirklich so im Detail ausformulieren musste. Von daher, da konnte man das ja ziemlich gut zusammen stauchen.
Du hast auf jeden Fall einen kontrollierenden Blick drauf geworfen und das ist.
Kurz ja mal abgesehen.
Anna approved. Also, wenn noch Fehler hier drin sind, dann ja, weiß ich die Schuld von mir. Wir beginnen mit John und seinen Kollegen der Nachtwache an der Mauer, beziehungsweise in der Schwarzen Feste. Und Folgendes trägt sich dazu in Season 4. John wird von Maester Aemon begnadigt, nachdem er berichtet, die Wildlinge ausspioniert zu haben. John und seine Brüder der Nachtwache erfahren von der Besetzung von Krastas Fried durch abtrünnige Brüder und planen, einen Angriff, um zu vermeiden, dass die Wildlinge diese zuerst finden und so an Informationen über die Verteidigung der Schwarzen Feste gelangen könnten. Lord General Alistair Thorne stimmt dem Plan zu, in der Hoffnung, John auf diese Weise loszuwerden. Da wollte ich gleich mal fragen, ist er eigentlich immer noch so Interims-Lord General oder ist er mittlerweile auch hier fest verankert in diesem Job nach dem Tode von Mormont?
Also wie ich es verstanden habe, ist er quasi ja dann nachgerückt. Also im Grunde ist er ja eigentlich.
Ja. Weil eine Zeit lang, glaube ich, wurde er so als Zwischenlösung geführt. Aber naja, da hat man vielleicht doch, weiß nicht, wer soll denn sonst noch kommen?
Ja eben, also es gibt ja sonst gar keinen Anwärter und die anderen sind dann noch zu frisch. Also
wer will den Job auch schon machen?
Ja, eben, ich meine hier Janos Slint, der ist ja mehr als unbrauchbar und die anderen sind noch zu jung.
John und seine Männer bezwingen die Meuterer in Krastas Fried und kehren zur Schwarzen Festung zurück. Der Vorschlag Johns, die Tunnel am Fuße der großen Mauer zu versiegeln, wird von Alistair Thorne abgelehnt. Goldie, im Original Gilly, flieht aus dem benachbarten Dorf, in das Sam sie zu ihrem Schutz brachte, nach einem Angriff der Wildlinge zurück in die dunkle Festung. Die Wildlinge greifen die Mauer an und nachdem sowohl Alistair Thorne aus strategischen Gründen und das rechte Hand Janus Flint ihren Posten verlassen haben, aus weniger strategischen Gründen, also hat John das Kommando über die Truppen oben an der Mauer. Zwar gelingt es den Wildlingen, kleinere strategische Siege zu erlangen, letztendlich müssen sie sich jedoch der Nachtwache vorerst geschlagen geben. Tormund gerät in Gefangenschaft, Ygritte wird im Kampf vom Nachtwachen-Frischling Olli getötet. Auch so eine Lieblingsfigur, über die zu reden wird. John wandert in Richtung Manke Raider heißt er, glaube ich, hier im Deutschen,
ja.
Um mit diesem zu verhandeln, was aber vom Eintreffen der Armee Stannis unterbrochen wird. Die Wildlinge müssen sich dem selbsternannten König des Nordens ergeben und Manke wird gefangen genommen.
Und wieder mal sehen wir Manke viel zu wenig.
Ja, das ist ein größerer Quell der Frustration für mich. Ich glaube, wir haben ihn 18 Episoden lang nicht gesehen. Also ich glaube, das letzte Mal taucht er auf, meine ich, in Episode 2 oder 3 der dritten Staffel. Mhm. Und jetzt erst wieder in der letzten Episode der vierten Staffel.
Aber sieht man ihn nicht in der 9. dann auch schon so ein bisschen? Oder taucht er wirklich erst in der 10. auf?
Nein. Man sieht ihn nicht. Aha. Es wird von ihm geredet, so Mankes Leute greifen an, aber so, er tritt nicht auf. Also tatsächlich hat, ich weiß nicht, was Ciarán Hinds, das ist ein
Hinds,
was der zu tun hat, aber offenbar hat er bessere Gigs gehabt in dieser Zeit, als sich für Game of Thrones herzugeben. Wobei ich meine, der HBO zahlt bestimmt gut. Oh.
Also laut Richard Madden, der meinte so, naja, so wirklich großartig war die Gage nicht bis einschließlich der dritten Staffel.
Ja, das
war anscheinend erst danach.
Ja.
Der ist tatsächlich dann, das habe ich soweit schon rausgehört, es wird ja jetzt zum Staffelfinale oder zum Serienfinale nochmal so ein Special geben,
ja,
wo alle Figuren dann nochmal zusammenkommen und er ist definitiv nicht dabei.
Oh.
Aber aus beruflichen Gründen ist nämlich da in diesem Film Rocketman verpflichtet unterwegs.
Okay, okay. Was denn für ein Special? Das ist ja das.
Jetzt ist, wo Leute wie Sean Bean und sowas da alle nochmal auftreten.
Okay. Oh, ist jetzt,
das ist unabhängig von der Serie selber.
Ja,
ist
okay,
so,
okay.
So ein Special wahrscheinlich auf der Blu-ray oder sowas dann auftreten.
Ah, alles klar, so ein Reunion.
Weil es gab ja nämlich jetzt hier zu dieser Season, gab es nämlich auch nochmal ein Special, wo dann quasi irgendwie, was weiß ich, der Tisch der Toten oder so ähnlich hieß dann, wo sämtliche Figuren, die dann halt in dieser Staffel gestorben sind, dann nochmal zu Wort kommen und dann nochmal so ihre Highlights und Lowlights nochmal besprechen konnten. Und da muss ich ja schon mal vorweggreifen, weil da bin ich tatsächlich dann hellhörig geworden, weil du siehst dann so Figuren wie eben Joffrey, Tyrion, Shay, Oberyn und noch zwei, drei andere. Aber es gibt eine Figur, die definitiv nicht da mitsitzt. Und das ist der Hound.
Mhm.
Und da bin ich schon sehr stutzig geworden, wo ich dachte so. Und das hat dann meine Theorie von wegen, wer offscreen angeblich stirbt, so ja, hat noch die Möglichkeit wiederzukommen. Und das war für mich so ein Indiz dafür.
Ja, ja, ja. Da ist tatsächlich aber auch die Serie relativ getreu den Büchern. Also der Blutung stirbt anders, darüber können wir dann reden, wenn wir zu dem Handlungsstrang kommen, tatsächlich in den Büchern. Aber auch da lässt ja George R. R. Martin so sein finales Schicksal offen. Also klar, die Szene im Buch endet ja genauso. Er wird von Arya quasi zum Sterben zurückgelassen.
Mhm.
Aber er wird dann auch in den Folgeromanen noch zwei, drei Mal erwähnt. Und erinnerst du dich an den Bluthund? Ja, und man sagt, er stromert noch immer hier durch die Berge. Und also Die Serie macht eigentlich auch nur genau das, was die Bücher auch machen. Lässt es nämlich offen. Also.
Ja. Aber Entschuldigung, ich habe die jetzt vom...
Nein, Recap überhaupt nicht. Lass uns über diesen wunderbaren Handlungsstrang reden.
Ja.
John und die schwarze Festung. Mein Blick so auf Johns Handlungsstrang ist klar beeinflusst von der Entwicklung seiner Figur in späteren Staffeln, wo er immer mehr und mehr in den Vordergrund rückt und quasi so zur Hauptfigur der Serie wird, bis man quasi so das Gefühl hat, Season 7 ist die Bastard-Season, also, wo alle nur darauf hingefiebert haben, dass er eben endlich gegen Ramsay Bolton antritt und so weiter und so fort.
Mhm.
Aber ja, er hat da anfangs gar nicht so viel zu tun, oder?
Nee, nicht nur wirklich. Also im Grunde, also jetzt bei der Season ist es auch so, die sind immer nur gefühlt so, er redet, er will was machen, aber es wird nicht so das gemacht, so was er sich erhofft, was gemacht werden sollte. Also weil irgendwie alle dann auch sagen, so, ja, ne, was willst du denn? Du warst bei den Wildlingen so und Aemon muss ja auch nur so dazwischen kretschen und ich so, oh mein Gott, ja, also wenn wir jeden rausschmeißen würden, so, der einmal Sex mit einer Frau hatte, mein Gott, dann wären wir schon längst nicht mehr da und ja, also es ist, ich fand auch, das ist ein sehr zäher Handlungsstrang. Aber gut, das hatte ich ja schon ganz am Anfang des Podcasts gemeint. Also ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von Jon Snow.
Von Kit Harington.
Ja. Das sind andere Figuren deutlich spannender. Ich mag halt Sam total gerne. Ich mag Tormund total gerne. Der hat zumindest hier so ein paar kleine Highlight-Momente. Ygritte verschwindet ja dann doch relativ schnell von der Bildfläche.
Mhm.
Man sieht sie eigentlich die ganze Zeit immer nur am Pfeile schnitzen.
Mhm.
So von wegen so, ich will ihn töten.
Da sind jetzt schon mal coole Moves drauf. Also man sieht ja, immer wieder die Wildlinge, wie sie da durch die Dörfer marodieren und Leute umbringen. Aber das ist schon, sie hat schon ein paar coole Action-Momente, aber klar, es wirkt auch eher so nach reingestreut, damit man diese Figuren und deren Handlungsfaden nicht vergisst.
Ja. Also zumindest wird es da in der Hinsicht relevant, so, weil dann klar wird so, weil Goldie war ja dann zuvor ja dann eben rausgeschafft worden aus der Feste, weil sie da ja nicht bleiben konnte mit dem Baby. Und dann wird nämlich genau dieses Dorf dann angegriffen, wo sie dann halt untergekommen ist und Ygritte verschont sie. Und das ist schon ein schöner kleiner Moment, dann, wo man sagt, hey, da blitzt immer durch, okay, Ygritte ist jetzt nicht so völlig mordlüsternd unterwegs, sondern die kann dann zwischendurch dann auch mal reflektieren, okay, der verdient es und der verdient es nicht.
Hm.
Das war wiederum ein guter Moment.
Ja, ich bin auch kein Fan. Es hat mehrere Gründe. Ich denke mal, also tatsächlich, ich muss jetzt erwähnen, weil diese Episode wird, glaube ich, keinen Platz haben auf meinen Lieblingslisten so am Ende, aber ich fand tatsächlich so die Action-Episode oder die Spektakel-Episode, nenne ich sie mal, was so klassisch so zumindest in den ersten vier Staffeln immer die neunte war, ganz gut.
Hm.
Sie kann jetzt nicht wirklich mit Blackwater, also dem bisherigen Action-Highlight der Serie, konkurrieren, einfach weil es auch nicht mehr diesen frischen Frischheitsfaktor hat, wie auch immer, dass man einen das wirklich überrascht, was so eine TV-Serie eigentlich leisten kann, actionseitig. Mhm. Sie ist zwar sehr spektakulär, aber sie bietet jetzt auch nichts, was ich nicht so oder so ähnlich, vielleicht ein bisschen kleiner in der Serie schon gesehen habe. Und was tatsächlich, oh, ich, ich hasse es jetzt irgendwie, so einen Buchpuristen raushängen zu lassen. Das bin ich überhaupt nicht. Ich finde, die Serie trifft teilweise auch schlaue Entscheidungen, unabhängig von den Büchern. Aber die Handlung von John ist eben sehr gestreckt, muss man sagen, im Vergleich zu einem Roman und für mich nicht immer in der besten Art und Weise. Also viele Nebenhandlungen bleiben inkonsequent für, sagen wir mal so, die größere Dramaturgie der Ereignisse, zum Beispiel diese ganze Befreiung von Custers Bergfried, die hier, glaube ich, 2 oder 3 Episoden einnimmt.
Das sind tatsächlich nur 2.
Ja,
auf jeden Fall. Weil es ja mit Bran auch verknüpft ist.
Ja, aber es ist auf jeden Fall so ein Heldenmoment zum Ende, glaube ich, der 4. oder 5. Episode, wo dann John da steht vor der brennenden Behausung von Custer und dann diese Schlacht hat und dann natürlich auch noch Bran reingeschmissen wird, dessen Wege sich hier mit den Meuterern kreuzen, der Nachtwache, was auch so in den Büchern nicht ist und man irgendwie als Zuschauer wahrscheinlich davor sitzen muss und sich denken soll, also ich mutmaße mal, so ticken die Showrunner, ach, fast hätten sie sich getroffen, ach sowas, wie ärgerlich. Und das ist eben, ich fühle mich da wirklich auf billigste Art und Weise manipuliert, genau wie mit dem Tod. Also einerseits finde ich es gut, dass Frauenrollen, dass die Serie Frauenrollen stärkt, das tut sie ja nicht immer. Andererseits finde ich Ygritts Tod durch die Hände von Olli, dieser in die Serie reingeschriebenen Figur, die auch nicht in den Büchern auftaucht, auch ein bisschen doof einfach.
Weil aber es wurde durchaus logisch aufgebaut. Also ich war ja auch etwas skeptisch, was seine Figur betrifft. Aber es wird ja gezeigt, es war ja quasi dann, das, was sie erzählt haben, dieses Dorf wurde dann angegriffen. Mhm. Und Olli war halt dort. Und Ygritte war halt dabei. Also er hat sie auf jeden Fall dort gesehen. Und er ist ja daraufhin zur Feste geflohen. Mhm. Und dann ist es ja dann so, dass ja dann findet ja dann die Schlacht statt und Sam drückt Olli irgendwie feinen Bogen in die Hand, so von wegen so, ja, wehr dich jetzt gefälligst. Und da hatte ich dann so, dass er dann sieht, oh, da ist eben diese Frau wieder, so die da in meinem Dorf
gemetzelt. Frau wieder.
Genau, und
John wird stolz auf mich sein.
Ich räche mich jetzt, also von daher, es wird schon logisch aufgebaut, aber ja.
Na, ich glaube, es ist eher der Moment, der darauf folgt, also auf Ygrits Tod, mit dem ich Probleme habe. Ich bin grundsätzlich, das ist jetzt aber kein, nur nicht mal ein Game of Thrones spezifischer Moment, sondern grundsätzlich dieses Inhalten in Action-Momenten, wenn da zwei Figuren so sagen, so um uns herum tobt eine wilde Schlacht und wir liegen uns jetzt in den Armen und küssen uns nochmal. Die Sache ist die, wenn ich an den Figuren hänge, stelle ich das weniger in Frage, die Logik des Ganzen. Wenn mir allerdings Figuren so egal sind, wie es leider John meistens ist, dann sitze ich da vor dem Fernsehen und denke mir, jetzt kämpf doch weiter, was soll denn das?
Ja, deswegen fand ich die 9. Episode sehr schwierig, weil ich zwischendurch das Gefühl hatte, so, boah, jetzt kommt doch endlich mal die Puschen. Also es war einfach, ich bin auch, das, denk mal, das wisst ihr jetzt auch schon von den anderen Folgen, so, ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Action-Mensch. Und im Gegensatz zu Blackwater hatte ich auch einfach das Gefühl, es zieht sich einfach unglaublich. Bei Blackwater hat man ja immer wieder mal so diesen Zwischenschnitt zwischen, du hast die Schlacht oder man stellt sich mental auf die Schlacht dann darauf ein. Du hast dann aber zwischenzeitlich den Schnitt dann zu den Frauen und so, wie gehen die mit der Situation um? Also gerade rund um Cersei, da hattest du nochmal ein gutes Gegengewicht und das hast du bei dieser Episode gar nicht gehabt. Du hast ja die ganze Zeit nur die Konzentration vielleicht höchstens mal auf eben die Wildlinge, John oben auf der Mauer und unten da im Hof dann so dann die anderen. Also meistens da bei Sam oder sowas, aber das hat mir dann auch nicht ausgereicht. Also deswegen fand ich die Folge ein bisschen anstrengend, weil ich dachte so.
Ja, sie ist schon gut getrickst. Also tatsächlich das Technische gefiel mir sehr gut. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig originell. Wirkt auch so ein bisschen wie aus Return of the King rausgefallen teilweise.
Ja.
Aber
stimmt, es gab ja da diesen Mammut.
Ja, mit den Olifanten.
Ja. Es ist, aber schön fand ich auch dann das Finale, dann eben die Kavallerie bestehend aus Stannis-Männern.
Ja, das kann man in der Episode danach. Das ist auch merkwürdig, dass sie da tatsächlich getrennt haben, also den Schnitt angesetzt haben und quasi eigentlich den logischen Abschluss, nämlich irgendwie das Eintreffen von Stannis hier Goldene Armee in die darauffolgende Episode gepackt haben. Ja. Was ich glaube, man heute nicht mehr machen würde, weil mittlerweile dauern Game of Thrones Episoden alle 60, 70, teilweise 90 Minuten. Und da hat man wirklich gesagt, nö, jetzt ist Schluss da, 49 oder 48 Minuten ist jetzt auch wirklich Sense.
Oh, da fällt mir noch eine Sache ein, da musste ich so lachen. Das ist, normalerweise fallen mir so gewisse Fehler überhaupt nicht auf. Aber das ist mir halt, weil mit diesem riesigen Fernseher habe ich es dann gesehen. es gibt doch dann diese Szene, wo John dann eben Ygrits Leiche verbrennt.
Ja.
In dem Wald. Er ist alleine in diesem Wald.
Ja.
Naja, und dann sieht man so, John geht von diesem Scheiterhaufen weg, hinter ihm brodelt das alles. Und dann auf einmal ist mir aufgefallen, so oben rechts in der Ecke, wo ich dachte, so, was ist das denn? Sieht man hinter einem Baum anscheinend ein Crewmitglied, der gerade dabei ist, eine Zigarette auszutreten.
Oh.
Weil ich dachte, was bewegt denn sich da auf einmal so komisch? Dann siehst du wirklich so ein links oder rechtes Bein, was da dabei ist, so eine Zigarette auszutreten. Und ich auch so dachte, oh nein, das sind so Details, das muss doch nicht sein.
Ich gucke, ob ich das finde. Vielleicht gibt es einen YouTube-Clip, dann verlinke ich das in den Show.
Also es ist wirklich so ganz, ganz klein, aber halt wenn du so wirklich so ein Monster-Bildschirm hast, dann siehst du sowas natürlich total. Wenn dann eigentlich dann die Bewegung vorne sein sollte und auf einmal merkst du so oben rechts so eine Ecke, so eine Bewegung, die da nicht sein sollte.
Okay, ja. Ach, für solche Feinheiten habe ich überhaupt keinen Blick.
Ich eigentlich auch nicht, aber da fiel es mir halt extrem auf. Ich finde es ja eher charmant, weil normalerweise brüsten sich ja solche Serien auch so damit, so von wegen so, ja, das ist alles schön strukturiert und alles fehlerfrei. So. Und wenn man dann einfach so kleine Momente sieht, dann denken sie sich auch so, hi. Okay. Zumal ich dann auch mir denken kann, okay, wahrscheinlich war es dann irgendwie einer vom Szenenbild, der dann da irgendwie mit seinen Rauchschwaden irgendwie da so vorher so lang gewuselt ist und dann schnell aus dem Bild springen musste.
Ja, ja.
So könnte ich es mir zumindest erklären.
Ach, ja.
Fand ich sehr lustig.
Es hat schöne Momente. Ich glaube einfach, das Problem für mich ist und bleibt, und man kann jetzt sagen, ja, die Action ist zu groß und zu blöd und es ist irgendwie zu sehr Spektakel und zu formelhaft. Ich finde eben auch klar, dieser Moment mit Ygritte und das, auch, dass man irgendwie vorher nur mal versucht hat, so Pip heißt, glaube ich, der Kompagnon da von Sam, an dessen Seite er kämpft, dass man auch nochmal so versucht, in letzter Minute den so ein bisschen auch charakterlich aufzubauen, das auch schon erahnen lässt, dass er ins Gras beißt. Ja. So irgendwie 20 Episoden redet ihr kein Wort über den und plötzlich so Pip, 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 und natürlich, ja.
Ja, oder hier, ich glaube, Greg heißt der, der unten im Tunnel dann ist. Und dann erstmal nochmal alle gemeinsam diesen Schwur dann nochmal so im Chor dann aufsagen und dann ist eigentlich auch klar dann.
Also es ist sehr formelhaft, aber ich habe grundsätzlich kein Problem damit und eigentlich, ich habe auch, ich mag eben sehr, sehr viele Schauspieler, den Herrn der, also Maester Aemon freue mich immer, jede Szene mit ihm ist super, auch die mit John, auch die zwischen Sam und Aemon Targaryen ist wahrscheinlich mein Highlight so im Nachtwachen-Kontext der Season gewesen, auch wenn sie eigentlich immer über Nonsens reden, aber das wird ja auch von Maester Aemon erwähnt, so von wegen, guck uns an, jetzt sitzen wir hier und irgendwie draußen steht uns irgendwie der große Krieg bevor und wir reden hier über, über feuchte Träume unserer Jugend. Und das fand ich eben ganz süß. Und auch eben auch die Schauspieler taugen, aber auch der Darsteller von Samwell, das ist wirklich schon gelöst. Aber letztendlich landen wir aber eben immer wieder bei Kit Harington als John. Und John ist, ich weiß nicht, wie viel es an Kit Harington liegt oder und an John, aber ich glaube, er wird einfach der Wichtigkeit seiner Rolle schauspielerisch nicht wirklich gerecht. Das ist, da fehlt mir einfach so ein bisschen. Aber er ist eben wirklich umgeben von wirklich, wirklich coolen Leuten. Mir fallen leider die Darstellernamen nicht mal ein, aber allein hier der Lord General, der Alistair Thorne, spielt
sehr einfach stark.
Er hat nicht nur eben diese körperliche Präsenz und Kit Harington ist jetzt eher, also eher zierlicher Mann. Ich finde das strategisch gar nicht so schlecht gewählt, dass eben alle, fast alle im Kopf größer sind als er. Das ist auch in einer Kampfszene, kommt das gut zum Vorteil, das erwähne ich dann später noch bei den besten Momenten, aber er wirkt im wahrsten Sinne des Wortes seine Aufgabe, im faktischen Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne des Wortes nicht wirklich gewachsen, der Rolle, die er in der Serie einnimmt.
Ich finde einfach grundsätzlich einfach sein Schauspiel teilweise sehr steif.
Ja. Sam.
Sam ist wiederum super. Und gerade mit Goldie zusammen, es ist einfach so.
Ja.
Aber hat mir auch schon geklärt, ich habe ja so einen Softspot für ihn.
Das ist in Ordnung. Ich verstehe das auch komplett. Ich mochte ihn tatsächlich hier ganz gerne in der Season, aber er hat eben auch nicht so viel zu tun.
Ja, aber da kann er nichts
für. Ja, ich bin so oberflächlich, deswegen fand ich es auch okay. In den späteren Staffeln, wenn er mehr zu tun hat, bin ich dann schon wieder so ein bisschen Sam-müde. Es ist ja erlaubt, unterschiedliche Meinungen zu haben.
Auf jeden Fall. Dafür sind wir hier.
Ja. Im Norden, jenseits der Mauer, treffen wir auf Bran und Co., die eine, die etwas weniger zu tun haben in dieser Staffel als Jon. Und außerdem sehen wir Ygritte, Tormund und die anderen Speer der Wildlinge, die erbarmungslos Bewohner der an der Mauer gelegenen Siedlung auf ihrem Erkundungstrip massakrieren. Und währenddessen haben die abtrünnigen Männer der Nachtwache, die sich nach dem Mord an Lord General Mormont und dessen Männern in Krastas Fried niedergelassen haben, Bran und sein Gefolge gekidnappt. Wie gesagt, auch das eine Serienerfindung und ihm das Geheimnis seiner Identität entlockt. Im Trubel des Angriffs der Nachtwache auf Krastas Fried kann Bran in den Körper Hodors wagen, Lok töten und Richtung Norden fliehen. Endlich erreichen sie den Herzensbaum aus Brans Träumen, wo sie den dreäugigen Raben erwarten. Mit Hilfe eines wunderlichen Kindes können Bran, Mera und Hodor in eine Höhle unterhalb des Baumes Zuflucht finden. Jojen aber wird im Kampf gegen eine Gruppe zombifizierter Skelette, wie soll man die sonst umschreiben, das sind Das sind keine weißen Wanderer, das sind ja genau. Das ist die niedere Garde, tödlich verletzt und bekommt von Mera den letzten Gnadenstoß. So sieht sie
aus. Und dann wird am Ende noch zerbombt.
Ja. Und das ist auch wieder so Buchwissen, was wahrscheinlich jetzt für den marginalsten Anteil unserer Hörer interessant ist. Damit endet tatsächlich auch der Handlungsfaden von Bran in den Büchern. Also danach sehen wir nichts mehr. Das ist, glaube ich, im fünften Buch, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat man einfach vorgezogen, weil eben Bran auch im vierten gar nicht auftaucht. Und alles, was jetzt danach kommt in der Serie, hat keine literarische Vorlage. Hm. Also das ist dann auch unterm Baum. Das war's.
Ja.
Wie gefiel dir das denn so?
Ja, also wie du schon sagst, da hatte eigentlich ja diese Staffel nicht so viel zu tun, aber das Finale war dann...
Und Rickon haben wir noch nicht mal gesehen.
Stimmt, nee, Rickon ist ja mittlerweile weggeschickt worden mit Osha.
Ja,
der ist ja eh nicht mehr relevant. Und
ich meine nur Ygritte und so schneidet man wenigstens noch ab und zu mit rein, so, ach, das ist Ygritte! Und weg ist sie wieder. Das hätte man mit Rickon und Osha auch machen können.
Ja, aber gut, da muss man wahrscheinlich noch weniger, was man über die erzählen sollte. Nee, ich meine, hier hast du natürlich so diese... größeren Highlights, einmal eben so, wo sie ja dann von Karl und den anderen Jungs dann irgendwie dann gefangen genommen werden und Mira kurz davor ist, fast vergewaltigt zu werden, so, das ist schon ein dramatischer Moment.
Ja.
Aber das war dann auch so ein bisschen gezwungen, so von wegen so, okay, man wollte unbedingt dann noch so eine vermeintliche, wie erklärt man das am besten? So eine Schnittlänge dann schaffen zwischen Johns Handlungsstrang und Brans Handlungsstrang, dass man zumindest einmal wieder so eine Kreuzung hat, von wegen so, die hätten sich ja theoretisch gesehen treffen können.
Ja.
Wenn Locke das nicht irgendwie verhindert hätte. Aber ja, da war halt nur ein bisschen Trubel und da durfte Bran natürlich mal wieder wagen. Das ist ja auch mal immer ganz interessant so zu sehen, okay, wie weit geht das dann? Und naja, das Finale natürlich dann eben auf diesem See, wo Jojen, der sowieso die ganze Staffel sehr, sehr, sehr kränklich schon war, so völlig dann abgemurkst wird und auf dreifacher, das meinte auch der Schauspieler, das fand er auch so lustig, als er das gelesen hat, wusste er dann irgendwie, ja, okay, er stirbt dann so von wegen, ja, er könnte ja vielleicht noch wieder kommen. Also von wegen, so, wurde er einfach natürlich verletzt und dann so, okay, Mera schneidet ihm die Kehle durch, okay, jetzt bin ich wirklich tot. Und dann kommt nochmal so eine Feuerbombe auf ihn, okay, jetzt ist er wirklich kategorisch tot. Das ist doch auch wieder charmant. Das sieht immer so mehr jung aus, der Schauspieler.
Ja, ist er das nicht? Wahrscheinlich.
Nee, der ist, ich habe immer mal gesehen.
Das ist wie bei Beverly Hills 90210, wo alle irgendwie jederzeit 30 sind und Teenager spielen.
Es gab immer mal so ein Special, so von wegen so, okay, diese Schauspieler sind gleich alt und hier Jojen ist genauso alt wie der aktuelle Berg-Darsteller.
Jesus.
Ja.
Oh je.
Ja.
Ja.
Das war ich auch so, hoch. Okay. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt der Schauspieler ist, der hat so einen langen Namen, aber. Der war ja auch damals, ich habe ihn das erstmal bewusst gesehen bei Tatsächlich Liebe.
Ja.
Da ist er der Stiefsohn von Liam Neeson.
Mhm. Ja, den habe ich auch vor 3 Tagen. Stimmt, das war er. Ah, ja, der ist
immer noch klein und unschuldig. Und
ah, ja.
Wo er für seine liebste Schlagzeug
lernte. Ich glaube, lass uns nicht darüber reden, über diesen.
So schlimm. Und bei Eine zauberhafte Nanny ist er auch dabei.
Ah, ja. Stimmt. Ja. Natürlich. Überrascht hat mich, glaube ich, ich hätte mir erstmal zu Mühe gemacht, als man Marjorie und nach dem Tode Joffrey dann mit Tommen verheiraten wollte, auch mal da das Alter der Darsteller mit zu ergoogeln. Und Marjorie ist, glaube ich, auch die Darstellerin, ich glaube, doppelt so alt wie Tommen. Ich glaube, die ist auch schon mit Mitte 30. Das hat mich tatsächlich überrascht, weil sie sehr, sehr jugendlich aussieht. Aber ich beneide solche Menschen wie ihre guten Gene.
Ja, bei mir heißt es ja auch ständig, ich sehe mindestens 5 Jahre jünger aus.
Was wollte ich gerade sagen? Was kommt denn jetzt? Das ist so gut.
Nee. Also, meine Mutter sagt auch immer ständig so, sie haben sich alle drum hinein. So, das ist teilweise echt frustrierend, weil ich bin jetzt Anfang 30 und die Leute denken immer noch so, ich bin irgendwie Mitte 20 und studiere noch. Aber ich denke so, nein.
Ja, Anfang 30, nein. Ich erinnere mich dunkel.
Oh. Aber es ist so viel krass älter, bist du doch gar nicht.
Ja. Geht mir weiter. Ich meine, der Name hat jetzt nicht so viel Platz an in der Staffel, deswegen fand ich den Handlungsstrang schon tatsächlich ganz in Ordnung. Ich konnte mit ganz gut leben. Die Szenen, die mir nicht gut gefielen, waren tatsächlich die in Custer's Bergfried mit den abtrünnigen Nachtwachlern rund um Karl heißt der.
Genau. Karl!
Daran hat aber weder Bran noch sein Darsteller eine entscheidende Rolle. Also an der Tatsache, dass sie mir nicht besonders gut gefielen, sondern einfach daran, dass ich sie eben als unnötig und inkonsequent erachtete und einfach für mich wieder nur so einen Moment darstellt, in dem die Serie überflüssigerweise wieder so ein misogynes Element einfach mal so reinkippt, weil man kann es ja, man ist ja HBO und deswegen darf man eben dann, weiß nicht, im Hintergrund da zeigen, wie Statistinnen, also Extras geschändet werden und im Vordergrund sitzt eben Karl und sagt, fickt sie zu Tode, Entschuldigung, böses Wort, aber ich zitiere hier nur die Serie und dachte, wir haben es kapiert. Es ist so ein Ticken zu viel. Also ist okay, ich finde es auch okay, einiges zu zeigen, aber es wirkte so ein bisschen
aufgesetzt.
Ja, cartoonesk, möchte ich mal sagen. Es war der Situation nicht angemessen und hat auch die Dramatik dann für mich so ein bisschen geschmälert, wenn eben Schurken zu Cartoon-Schurken werden. Es ist für mich so ein bisschen verloren. Und wie gesagt, letztendlich für die größere, für die Gesamtdramaturgie der Staffel und der Serie nicht wirklich entscheidend, was da passiert. Ein schöner Moment, schöner kleiner Heldenmoment für John. Am Ende, aber Bran, ja. Und ich habe mich hier positive, negative Überraschung. Ich war enttäuscht von den Skeletten, muss ich echt sagen. Ich hatte die besseren Erinnerungen, also einfach technisch besser. Ich hatte mich auch so eine Ray Harryhausen, irgendwie Sinbad siebende Reise, Jason und die Argonauten, weiß ich, Skelettarmee. Nee, das ist Sinbad siebende Reise. Gefreut. Und die sahen nicht so toll aus. Es wirkt dann eher so videospielmäßig. Also ich weiß, sie haben das gefilmt, glaube ich, mit Menschen, einfach genau. Die im grünen und blauen Kostüm, wo sie dann, ja. Aber diese komischen Bomben, ich weiß, diese Lichtbomben, das wirkt alles für mich aus so einem Ego-Shoot.
Ja, das mit diesen Feuerbomben so, das hat mich auch wieder überrascht, weil das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Aber was ich auch sehr amüsant fand, war dann halt final eben die dreieugige Krähe, wo ich auch das Gefühl hatte, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass er so lange Haare und Bart hat. So von, vor allem, wir sehen den ja da erst wieder in der sechsten Staffel und sowohl die dreieugige Krähe als auch Bran hatten beide irgendwie einen Friseur- und Barbiertermin offenbar gehabt, weil beide auf einmal radikal kurze Haare haben. Und auch so denkst du, nee. Aber jetzt gerade so, ich weiß nicht, welcher Schauspieler jetzt eingesetzt wurde für die dreieugige Krähe. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein japanischer Meister. Ja, mein Padawan. Ja. Das war ein bisschen absurd. Dann aber.
Es ist krass, wie deutlich sichtbar der Darsteller von Bran gealtert ist in seinen vier Staffeln. Das ist ja mittlerweile, also zu Beginn der Serie gefühlt 6. Wahrscheinlich war der Schauspieler schon 11 oder 12 und dann rapide angefangen wohl zu pubertieren. Mhm. Und mittlerweile, also ich habe ganz respektierte Kommentare gelesen, auch von wegen, er sieht aus wie ein 45-jähriger Mann. So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Nee.
Aber er ist schon, also.
Aber die spätere Frisur ist sehr unvorteilhaft, finde ich.
Ja.
Sie wird zu sehr angeklatscht. Also. Und ich sehe auch den Sinn dann nicht so wirklich so, warum auf einmal die Haare so kurz sind. Verliert man als Krähe automatisch seine Haare oder werden schrumpfen die
gerade? Die hatten ja eine ganze Staffel nichts zu tun, also irgendwas müssen sie ja machen.
Ja. Ein bisschen. Vielleicht Nero die Haare geschnitten.
Ich glaube auch. Unterschätzt sie nicht.
Sie kann kein Idiot heute, sie kann Haare schneiden.
Ich bin gespannt, was du sagst zu den Ereignissen auf und rund um Grauenstein, so Dreadfort im Original.
Nämlich
Richtung Theon, der jetzt ja Stinker heißt und den Boltons bewegen. Ramsay Bolton bzw. Snow zeigt seinem Vater, wie gut er Theon, der als Original Reek in der deutschen Fassung Stinker heißt, im Griff hat. Letzterer beauftragt ihn, die Herrschaftsgebiete der Eisenmänner zurückzuerobern, während er selbst sich aufmacht, die mutmaßlich letzten überlebenden Starkinder Bran und Rickon zu töten, also Roose Bolton. Der Versuch von Theons Schwester Asha, auch da wieder Namensverwirrung, also wir sagen, glaube ich, wir sagen Yara, weil so nennen sie sie in der Originalfassung der Serie, nicht wiederum in den Büchern, aber egal. Der Versuch von Theon Schwester Asche, ihren Bruder zu befreien, scheitert an dessen offenbar unumkehrbar Gehirnwäsche durch Ramsay und sie muss unerledigter Dinge fliehen. Ramsay beauftragt daraufhin Theon bzw. Stinker, ihn bei der Rückeroberung einer in der Hand der Eisenmänner befindlichen Feste, namentlich Moat Cailin, zu helfen. Der Plan gelingt und Ramsay Snow wird in Anerkennung seiner militärischen Leistung durch seinen Vater als legitimer Nachkomme Ramsay Bolton anerkannt. Ja. Ich habe dem jetzt bei der Zusammenfassung mal einen eigenen Handlungsstrang gewidmet, weil es ist ja durch. Also, man merkt ja schon, die Serie, beziehungsweise die Showrunner geben sich sehr viel Mühe, Theon im Gespräch zu halten, mhm, und Ramsay so als die neue Schurkenfigur aufzubauen, weil, ja, sie eben auch merken, okay, die ganzen wirklich coolen Schurken, die gehen uns so langsam verlustig. Was denkst du?
Also ich finde, wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt, finde ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich weiß natürlich nicht, wenn du dann wirklich da monatelang hardcore gefoltert wurdest, so wie weit du dann tatsächlich so hardcore gebrainwashed sein kannst. Also selbst dann gegenüber deiner eigenen Schwester dann sagst du, nee, ich kann das nicht, ich will das nicht, geh weg. Und auch so dieses Schauspiel, wo er dann quasi so tun muss, als wäre Theon Graufreud oder Greyjoy, mhm, wo das dann eigentlich noch relativ überzeugend wird und dann irgendwann kippt das dann so und er dann wieder in diese Reek-Rolle fällt. Finde ich schwierig nachzuvollziehen.
Mhm. Naja, die Serie will uns ja glauben machen, dass er schon zu Beginn, zu Ende der dritten Staffel da war. Ne? Da haben wir schon diesen Moment zwischen Ramsay und ihm, wo er dann sagt, hier, du bist Stinker. Ja, ja, ich bin Stinker.
Ja.
Mhm. Naja, gut, die Bücher haben eben den Vorteil, dass sie das nicht visualisieren müssen. Quasi Theon fällt so aus der Handlung, glaube ich, im dritten Buch und taucht dann im vierten, glaube ich, wieder auf. Also auf jeden Fall einen kompletten Roman verlustig. Mhm. Und als er dann wiederkommt, ist er eben bereits Stinker und der Rest muss man sich eben denken und kann sich allerlei Furchtbares ausmalen. Mhm. Und die Serie hat sich dazu entschlossen, das alles zu zeigen, weil man vielleicht auch einen Deal hat mit dem Darsteller, mit Alfie Allen und der sein Geld dafür kriegt, dass er mitmacht und dann dafür auch was leisten muss. Ich weiß nicht. Ich finde es auch ein bisschen...
Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, man... kann das so weit abkaufen, dass er sagt, okay, der ist so gebrainwashed, er folgt seiner Schwester nicht. Kann ich akzeptieren. Aber dann das andere, dann eben bei Maud Caitlin, dann auf einmal so überzeugend wieder Theon zu spielen,
ja,
finde ich irgendwie unglaubwürdig. Also ich finde, es passt irgendwie nicht.
Okay.
Also ich meine, es ist natürlich für die Handlung wichtig.
Ich war so selten in so ähnlichen Situationen bisher, deswegen
weiß ich nicht. Ja, es ist schwierig. Aber ich kann mir halt irgendwie nicht so ganz vorstellen, wenn du schon so gebrochen und wirklich, ja, so wie so ein getretener Hund die ganze Zeit rumläufst, dass du dann trotzdem auf einmal so völlig überzeugend und wieder so die normale Rolle, ja, spielen kannst, so wie er vorher war. Also ich meine, RFL traue ich das durchaus zu, aber ich finde es einfach für die Figur ein bisschen unlogisch.
Mhm. Ja, ja. Ich kann nachvollziehen, was du sagst. Ich weiß es nicht wirklich. Also was die... ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass tatsächlich einer der Momente, bei einigen Sachen bin ich nachgiebiger, bei einigen weniger, habe vorhin auch schon Sachen kritisiert, wie jetzt irgendwie den, dass das Innehalten inmitten der Schlachter von John, mhm, und Ygritte, wo ich dachte, okay, darüber mögen andere hinweggucken, ich kann über sowas vielleicht besser hinweggucken, ich weiß es nicht, weil ich, mhm, den Schauspieler gerne sehe. Ich auch in dem Moment ganz froh war, dass er für einen kurzen Moment hier den Clown Ramsays zumindest rein orthografisch, also nicht orthografisch, geografisch entkommen war und man, mhm, eben nicht dort wieder nur in Fesseln irgendwo lag oder in einem Hundekäfig war, sondern einfach auch mal irgendwie wieder Alfie Allen sah außerhalb dieser Feste. Also, aber ja. Es ist, ich habe das einzige wirkliche Beef mit diesem Strang hatte ich mit dem Auftauchen Yaras, was für mich dramaturgisch dann nicht reingepasst hat. Auch das ist wieder eine Serienerfindung, aber das muss nicht zwangsläufig schlecht sein. Es gibt auch gute Serienerfindungen. Ich fand, es war auch gut inszeniert und alles. Also darum ging es nicht.
Mhm.
Die Logik der Ereignisse fand ich durchaus akzeptabel. Also wie sie sich abgespielt haben. Ich fand einfach die Entscheidung, so viel Zeit vergehen zu lassen zwischen ihrem letzten Auftritt und sie dann, ich glaube, in Episode 5 oder 6 dann einfach wieder so in die Serie reinrollen zu lassen, quasi so in derselben Stimmung, in der wir sie zuletzt gesehen haben, ich glaube, in der 9. oder 10. Staffel der dritten, 9. oder 10. Episode der dritten Staffel.
Ich meine, es war in der 10., das war ja dann so dieses Reingequetschte von dieser, ja, ach ja, übrigens, die sind ja auch noch da.
Und los geht's und dann im Hintergrund diese dum 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 und jetzt, okay, jetzt passiert irgendwas. Und dann,
Kavallerie.
Ja, vergisst du komplett, da vergeht ein Jahr, die neue Staffel läuft an, dann gehen nochmal 5 Wochen ins Land, Episode um Episode kommt und plötzlich so, ach, da ist ja auch noch die und dass es ihr einziger Auftritt war und man sich eben bei anderen Figuren zumindest versucht, sie ein bisschen im Gespräch zu handeln und vielleicht auch mal einige Figuren sie von ihnen sprechen zu lassen, so von wegen, ah, ich habe gehört, Yara segelt hier gerade über hier Richtung Dreadfort und hat das vor. Das tut eben gut. Ich finde es grundsätzlich eben problematisch. Das gilt zum Beispiel auch für Manke Rider, wenn man Figuren einfach vergisst und dann nach 10 oder 20 Episoden sagt, hier, ich bin auch noch da und schwupps, bin ich wieder weg. Und ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, für Yara war es das jetzt auch erstmal wieder für lange, lange Zeit.
Ja.
Und ich glaube, irgendwann in der 7. Staffel oder 6.
Ich glaube, in der 6., wo Euron eingeführt wird. Ich glaube, im Rahmen dessen taucht sie ja wieder auf.
Sieht man dann noch. Und das Merkwürdige ist eben, in der fiktiven Chronologie der Ereignisse der Serie ist für diese Figuren, also auch für Yara und ihren Vater, sehr wenig Zeit, scheint immer sehr wenig Zeit vergangen zu sein. Während für alle anderen Figuren ein, zwei Jahre ins Land gezogen sind, denkt man bei ihr so, okay, wenn man sie das nächste Mal sieht, spricht sie mit ihrem Vater darüber, was bei der Rettungsaktion schiefgelaufen ist, und es scheint überhaupt nicht viel Zeit vergangen zu sein. Mhm. Und das stößt mir, glaube ich, einfach so auf. Also,
verstehe ich.
Aber gut. Sagen wir mal, damit steht und fällt die Serie nicht. Also möchte ich auch nicht zu viel meckern.
Ja, aber ansonsten, abgesehen jetzt von der Geschichte, passiert ja echt nicht viel. Ja. Was ja nur kurz und so dieses so, ja, okay, Ramsay wird jetzt legitimer Sohn. Mhm. Durch einen Wisch.
Auch gar nicht so viel passieren tut in Drachenstein und Braavos. Wir machen noch einen kurzen Abstecher dahin. Die ganze Plotline rund um die Baratheons. Melisandre, die Hexe, hat Stannis und seine Getreuen weiterhin im Griff und verlangt Feueropfer, der pragmatische Davos. Davos hingegen scheitert zuerst mit einer Bitte um ein Darlehen in Braavos, um neue Truppen für Stannis zu akquirieren, kann die Eiserne Bank letztendlich aber von der lohnenden Investition überzeugen und bei der Gelegenheit auch noch Sexpirat Salah Dorsan, der mindestens einmal jede Episode auftauchen darf, entweder mit weiblicher Gesellschaft oder von weiblicher Gesellschaft redend. Ja. Ich möchte Cersei ficken. Salah Dorsan mit der Aussicht auf große Reichtümer für den Kampf auf Seiten Stannis gewinnen. So. Stannis, Davos, Melisandre, Celis, Shireen und Shireen bereiten sich auf ihre Abreise mit noch unbekanntem Ziel vor. Das fand ich übrigens ganz, ganz smart, so, dass man sieht, dass sie immer davon reden, von wegen, wir reisen gleich ab oder wir brechen gleich auf, aber die ist ja erstmal gar nicht thematisiert, wohin. Hm. Und kurz vor Ende der Staffel, nämlich treffen sie nördlich der Mauer ein, wo sie in einer kurzen, aber heftigen Schlacht die Wildlinge bezwingen. Zu Pferde. Und die Wildlinge sind natürlich zu Fuß. Also.
Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, Stannis verkommt zum Statisten.
Ja.
Irgendwie hat man das Gefühl, der steht immer die ganze Zeit rum so, und lässt Davos reden.
Ja, ja, natürlich.
Also selbst am Ende hat man das Gefühl, es ist eigentlich nur Davos, der erzählt so von mir so, ja, das ist mein König und ja, gefängst ihn vor ihm zu knien. So, aber Stannis steht da völlig stoisch da rum und lässt einfach machen. Und das macht seine Figur dann doch extrem langweilig irgendwie.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat Stannis so ein bisschen das Problem, dass Jon eben auch hat, dass die Figuren um ihn herum um ein so vielfache spannender und charismatischer sind als er selbst.
Ja.
Dass ich mich eben auch darauf über jede Szene mit Melisandre und Davos x-fach mehr freue, als wenn ich Stannis wieder mal sehe. Hm.
Ich habe mich aber sehr gefreut in Braavos hier, Mark Gittes.
Ja, genau.
Ja, den kennt man ja dann durch die Serie Sherlock und noch so zwei, drei andere Sachen. Cooler Mann. Ich mag den. Ich finde, er hat auch wirklich so ein Charaktergesicht. Den sieht man auch immer wieder mal in irgendwelchen Filmen. Ich habe den jetzt jüngst gesehen im kommenden Film The Favorite. Da spielt er den Ehemann von Rachel Weisz. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich dachte so, yay, ich kenne ein Gesicht. Und so.
Ich habe mich gefragt tatsächlich, ob man auch auf Seiten der Autoren Stannis als nicht besonders reizvolle Figur sieht. Denn dass man zum Beispiel Davos quasi das Wort erteilt hat, um da in Braavos für dieses Darlehen, für die militärischen Streitkräfte zu argumentieren, das ist ja auch so nicht in den Büchern enthalten. Also ich glaube, Davos geht nie nach Braavos in den Büchern, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Und Stannis macht das quasi alles selbst. Während man sich hier gesagt hat, nee, du kannst mal hier im Hintergrund stehen und lass das mal hier den besseren, charismatischeren Schauspieler machen. Also ich frage mich auch, was da in den Köpfen da tatsächlich der Beteiligten vor sich geht. Denn ich meine, ist klar, Stannis hat... Oder hat er gegen Ende überhaupt einen coolen Moment? Selbst da, glaube ich, reden andere für ihn.
Habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass da passiert eigentlich
nichts. Du kniest gefälligst nieder hier für Stannis und Stannis sitzt auf dem Pferd. Ja.
Aber ich kann mich so dunkel dran, es gibt dann irgendwie noch so ein Face-Off zwischen ihm und Marco Ryder. Hm. Aber selbst das, so kaum Dialog irgendwie. Es fiel halt nur auf, dass beide doch relativ groß sind.
Ja. Damit ist eigentlich auch fast alles gesagt.
Ja. Ich glaub, also was ich, glaube ich, noch erwähnenswert finde, ist dann die Szene zwischen Melisandre und Celise, also Stannis Ehefrau, wo wirklich mal so kontrastiert, wo so die beiden Frauen in Stannis leben so, und welche Bedeutung sie füreinander haben oder also für ihn dann auch. und wo Melisandre dann auch auf die ein oder anderen Tränke oder ähnliches dann eingeht, also von wegen so, okay, also so im Kontext war es ja irgendwie so nach dem Motto, so, ja, im Grunde ist ja alles Scharade.
Ja.
Und wenn man dann überlegt, so was dann in späteren Staffeln dann über sie dann offenbart wird, dann denke ich mir so, ah, okay, wurde da schon was angeteasert. Fand ich auf jeden Fall interessant.
Der Moment ist auch so, wir haben diese Kategorie, zu gleich noch kommen, überflüssigste Nacktszene. Und da, das ist tatsächlich mal so ein Positivbeispiel, zu dem ich sagen muss, das ist eine Nacktszene, die dramaturgisch für mich durchaus Sinn ergibt.
Ja,
es gibt also einen konkreten Anlass dafür, dass eben hier, heißt Carice van Houten, hast glaube ich, die Darstellerin hier nackt rumläuft. Ja.
Ich fand es auch in dem Moment auch nicht abschlüssig, weil im Grunde genommen ja auch das Teil des Dialogs auch ist. Also von wegen so, okay, sie ist wirklich jung und schön und Celeste ist dann wiederum eher alt und verbraucht und so. Also dass einfach dieser Kontrast dann visuell dann auch deutlicher wird.
Und man darf unmittelbar vorher Darius nackten Hintern sehen. Eine der schönsten Schnitte der ganzen Staffel, deswegen habe ich es mir gemerkt. Das ist irgendwie Schnitt von Darius oder seinem Stunt-Hintern. Hm. Also man sieht ja den Darsteller, ich gehe mal davon aus, es war ein Stunt-Hintern und ein Schnitt zu Melisandres nackten Brüsten. Aber wie gesagt, dramaturgisch doch. Durchaus hat er durchaus seine Notwendigkeit.
Und seid ihr durchaus einen schönen Cover. Also.
Ja, klar. Wie die meisten der Serie. Das ist natürlich auch immer wiederkehrender Kritikpunkt meinerseits, dass sie alle zu perfekt aussehen, aber.
Naja. Wobei Ygritte haben sie sich ja damals Mühe gegeben. Also die sah ja wirklich sehr runtergehungert
aus. Ja, das Innen heutzutage. Das ist leider. In den Fluss landen.
Yay!
Jetzt kann
man's abschicken. Coolen Moment.
Wir haben mal die Handlungsstränge jetzt von Arya und dem Bluthund sowie Brienne und Podrick zusammengeschmissen, da ja insbesondere die beiden Letztgenannten jetzt tendenziell weniger zu tun haben in dieser Staffel, aber doch eben von großer Wichtigkeit sind für den Plot. Und zwar, Arya stiehlt ihr Schwert zurück von Polyvar und tötet ihn mit Hilfe ihres Entführers Sandor Clegane, dem Bluthund. Clegane setzt Aryas Schulung über die Beschissenheit der Dinge fort, als er einen Bauern ausraubt und einem sterbenden Mann die letzte Gnade erweist, als er ihm einen vergleichsweise schmerzfreien Tod bereitet, also den finden sie verletzt vor. Nachdem sie am Bluttor unterhalb Hohen Ers weggeschickt wurden, da ließ er Arryn mittlerweile nicht mehr unter den lebenden Wall, ziehen sie weiter. Wenig später treffen sie auf Brienne und Podrick, die ebenfalls nach Arya sucht, nachdem sie Hotpile, einer Gaststätte unterwegs, über deren Route informiert hat. Diese will Arya aufgrund ihres Schwurs nach Hause bringen, doch Arya vertraut ihr nicht, da klar wird, dass sie von Jaime geschickt wurde. Auch der Bluthund will Arya nicht hergeben, da sämtliche Verwandte von ihr tot sind, zu denen sie hätte nach Hause zurückkehren können. In einem Schwertkampf zwischen Brienne und Sandor unterliegt der Bluthund und wird am Fuße eines Felsens blutend und im Tode geweiht von Arya zurückgelassen. Arya versteckt sich vor Brienne und Podrick und besteigt ein Schiff Richtung Braavos. Valar Morghulis, die beiden abgesandten Jaimes müssen ohne sie weiterziehen.
Ich habe diesen Handlungsstrang so abgefeiert.
Hm?
Da war mir auch viel zu wenig drin. Also kommt gefühlt immer nur alle zwei Folgen davor, wo ich mir denke, so verdammt, also ich könnte eine ganze Staffel nur mit diesen beiden Leuten, oder von mir ist auch ein Kontrast dann eben Arya und Brienne im Gegenschnitt zu zeigen. Ich finde die einfach super. Also es passiert eigentlich auch nicht wirklich viel.
Ja.
Aber irgendwie, ich finde einfach diese Kombi ausgefüllt, so Vater, Tochter, Mutter, Sohn, Konstellation finde ich irgendwie total spannend. Und gerade auch, wenn die da alle vier am Ende aufeinandertreffen. Großartig. Ich feiere das.
Ja, Brienne und Podrick, ich bin nicht der größte Fan von Podrick, aber Brienne, ja, sehe ich immer gerne. Aber tatsächlich, du hast recht, das ist auch genau der Punkt, warum ich denke, dass, und das hat die Serie eben auch in späteren Staffeln ein bisschen verloren, dass die Serie eben dann wirklich in diesen Charaktermomenten stärker ist als in diesen Action- oder Plot-getriebenen Momenten. Weil du hast absolut recht, da passiert ja wirklich nicht viel. Also die haben L-lange Dialoge über wie nennt es der Bluthund, hier Arias Wassertänzchen, machst du wieder deine Wassertänzchen und über moralisch-ethische Fragen, was macht man eben quasi, Sandor Clegane raubt eben diesen Bauern aus, der sie zuvor gut behandelt hat und er weist eben diesem Mann da die letzte Gnade und versetzt ihm quasi so den Gnadenstich, diesen schmerzfreien Tod zu bereiten. Also das sind ja alles Momente, die streng genommen die Serie nicht wirklich vorantreiben, was jetzt so den nackten Plot betrifft, aber trotzdem sind sie gnadenlos unterhaltsam und gut gespielt und eben auch die Darstellerspitze. Ich glaube, Rory McKinnon heißt der.
Rory McKinnon, ja.
Ja, und Macy Williams auch eher super in ihren Rollen. Ich glaube, Maisie Williams ist für mich ja immer noch eine der beeindruckendsten Erscheinungen, da sie trotz ihres jungen Alters, ich zumindest das Gefühl habe, nie wirklich schlecht war und sie wird sogar noch besser. Hm. Leider hat sie jetzt nicht so die tollsten Handlungen, die interessantesten Handlungsstränge in den späteren Staffeln, aber hey, also ein bisschen.
Da kann sie nichts für.
Da kann sie nichts für. Und es macht wirklich Spaß, also muss ich auch sagen. Ja. Und auch hier wurde viel, viel wieder rumgeschoben seitens der Showrunner, der Plot aus den Büchern abgeändert, um die beiden Parteien am Ende eben zusammenzukriegen. In den Büchern wird der Bluthund von einem von Pollivers Männern tödlich verletzt. Sehr viel früher. Zu Brienne darf ich nichts sagen, weil die ist so anders. Hm. Denn ich würde die Bücher kaputt machen, wenn ich es jetzt mache. Oh, also sagen wir mal so, Brienne hat nichts damit zu tun, was wir jetzt hier in der Show sehen. Auf jeden Fall treffen die sich nie, aber es ist auf jeden Fall, ich fand eine strategisch sehr kluge Entscheidung, die beiden gegeneinander kämpfen zu lassen. Und es war für mich so, also einer der 3-4 Highlight-Momente der Staffel, dieses finale Duell.
Ja. Und ich war tatsächlich überrascht, dass wir Hot Pie nochmal sehen. Und er hat einen deutlich schöneren
Wolf. Ja, der ist sehr gut.
Ich hatte das nämlich von der letzten Folge noch so in Erinnerung, so wohl machen. Und so, eigentlich sieht der Wolf doch viel zu gut aus. Und jetzt hat er übrigens mal das Gegenstück so von mir. So, das ist ein schön gebackener Wolf.
Hat für dich der Humor funktioniert, wollte ich dich fragen.
Ja.
Also, weil das ist ja was, womit sich auch Game of Thrones klassisch schwer tut. Also mit humorvollen Momenten.
Nee, also gerade bei Arya und dem Hund oder dem Bluthund so fand ich das. Da waren wirklich sehr schöne humoristische Momente auch dabei. Aber auch bei Brienne und Patrick auch so, wo eigentlich ziemlich offensichtlich wird, okay, eigentlich ist Patrick nicht so wirklich gut ausgebildet worden als Knappe bei Tyrion und so, aber irgendwie lässt Brienne ihn dann doch noch machen bis zu einem gewissen Grad. Und das, ich finde einfach die Dynamiken zwischen allen Figuren total schön und habe das sehr, sehr genossen. Da haben wir so wenig lustige Momente in dieser Serie und ich finde, da kommt es noch am ehesten zu tragen.
Ja. Also ich fand es so ein Ticken forciert, als glaube ich Hot Pie, heiße Pastete von seiner über Gravy hier, Bratensoße quasi, philosophiert hat. Aber ich finde es auch, zum einen fand ich es ein bisschen gekünstelt, ein bisschen gestellt, ein bisschen forciert. Zum anderen war ich einigermaßen dankbar dafür, dass wir eben auch solche Momente haben, denn also gerade Game of Thrones kann so in seinem Nihilismus, den sie manchmal an den Tag legen, schon wirklich erdrückend und bedrückend sein und mal gut, mal jemanden nicht sterben zu sehen, sondern einfach ein kurzes Gespräch über Bratensoße zu führen.
Ja, ich finde, es gibt der Serie auch mal so ein paar Momente auch mal zum Durchatmen, tatsächlich, weil sonst hat man immer das Gefühl, entweder ist es total ernst oder so total actionreich und da hat man so das Gefühl, okay, mal kurz mal entspannen.
So, plotzeitig das dickste Paket, da halten wir vielleicht mal kurz inne, dann so auf halber Strecke ist, hab die ganze Geschichte, die sich da abspielt in Königsmund, King's Landing im Original, rund um die Lannisters und deren Gäste, meistens so eine Martells und die Tyrells. Und es beginnt mit Jaime. Jaime ist wieder zurück in Königsmund und Tywin hat für ihn ein Schwert aus dem Stahl von Ned Starks Schwert geschmiedet. Cersei reagiert seit seiner Rückkehr allerdings abweisend auf ihn. Jaime will weiterhin in der Königsgarde bleiben, doch durch seine fehlende Schwerthand kann er seine Aufgabe nicht hundertprozentig erfüllen. Tyrion arrangiert, dass Bronn Jaime im Geheimen den Schwertkampf mit der linken Hand beibringen soll. Zur bevorstehenden Hochzeit Joffreys mit Margaery Tyrell reist unter anderem Prinz Oberyn Martell mit seiner Geliebten Ellaria Sand an, der Pläne schmiedet, sich an dem von Tywin Lannister beauftragten Mord an seiner Schwester Ilia zu rächen. Das ist die Ehefrau des verstorbenen verrückten Königs Rhaegar Targaryen. Tyrion verschifft Shae zu ihrem Schutz nach Pentos gerade noch rechtzeitig, um es zu Joffreys und Margaerys Hochzeit zu schaffen, die erstere nicht überlebt. Tyrion wird verdächtigt, Joffrey aus Hass vergiftet zu haben. Der liebeskranke Jaime vergeht sich neben Joffreys Grab gewaltsam an Cersei. Tywin bestellt Oberyn Martell und Mace Tyrell, Margaerys Vater, das Urteil im bevorstehenden Prozess über Tyrions angebliche Tat zu sprechen. Zur etwa gleichen Zeit deutet Olenna gegenüber ihrer Enkelin Margaery an, dass sie für den Tod Joffreys mitverantwortlich war und hält sie dazu an, dem nächsten Lannister in der Thronfolge Tommen schöne Augen zu machen, bevor dieser zu sehr unter dem Einfluss seiner Mutter Cersei steht. Diese verlangt von Jaime, Sansa zu finden und zu töten. Jaime beauftragt daraufhin Brienne, sie zu finden und zu beschützen. Und Podrick soll ihr dabei helfen, womit wir wieder mitten im letzten Handlungsstrang, über den wir gesprochen haben, sind. Hier mal vielleicht kurz Pause. Mhm. Nicht so sehr wegen der Länge, sondern einfach, weil ich auch denke, dass wenn man die Serie, oder davon gehe ich jetzt mal aus, dass einige von unseren Hörern die Serie, die Staffel jetzt längere Zeit nicht gesehen haben, es einen so ein bisschen erschlägt, also diese Namensvielfalt. Mhm. Es passiert sehr viel in Clint Eastwood in dieser Staffel. Ja. Und alles, was bis zu Tyrions Prozess passiert, hat es deine Gelüste befriedigt? Oder?
eigentlich schon. Also zwischenzeitlich eben nach der Hochzeit stockt das so ein bisschen. So ja. Das Gefühl, also, okay, das ist ja doch so viel Gerede sozusagen. Mhm. Aber alles in allem war ich eigentlich mal bei King's Landing immer ziemlich gut dabei. Also wir sehen ja dann so, wie Jamie versucht ja dort wieder Fuß zu fassen. Und wo man schon merkte, naja, anfangs er war zwar immer als Königsmörder dann verschrien, so, aber trotzdem hat man das Gefühl, so, er hat eigentlich ein gutes Standing gehabt. So, jetzt ist es so, durch seine fehlende Schwerthahn, so, er ist nicht mehr so hundertprozentig einsatzfähig. Cersei will auch nicht so wirklich ihn ranlassen. Tywin versucht ihn die ganze Zeit dazu zu drängen, die Königsgarde zu verlassen und stattdessen das Erbe anzutreten, wozu er eigentlich ja aufgrund seines Schwurs ja nicht berechtigt wäre. Dann jetzt die Dynamik zwischen Jaime und Bronn, das ist auch sehr schön, wie sie dann. Weil Bronn ist ja wirklich da total schnodderig und so von mir so, ja, pff, ist mir egal, ich nehme auf dich keine Rücksicht, ich so kämpf gefälligst. Und ne, dann die ganze Intrigentum rund um Margaery und Olenna, also das ist schon alles sehr, sehr spannend. Und generell die Hochzeit auch, ist schon, ja, ist ziemlich harter Tobak.
Ja, spannend fand ich es auch, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen das Emotionale, das hat mich emotional nicht besonders gepackt, ich fand es interessant. Aber auch der Tod Joffreys, vielleicht auch, weil ich jetzt ihn jetzt zum dritten Mal erleben durfte, weil ich ihn schon mal gesehen hatte im Fernsehen, weil ich ihn eben auch schon erlesen hatte, hat mich nicht mehr wahnsinnig mitgenommen. Ich wartete tatsächlich drauf, dass neben all dem, also es gab interessante Handlungsentwicklungen, aber jetzt bis zu dem Punkt, wo wir jetzt gerade, bis zu dem wir gelesen haben, Achtung, keine Sorge, es geht gleich weiter, war es so für mich ein bisschen, ja, okay, das ist eben sehr, sehr viel Setup und wenig Payoff. Da passiert eben relativ wenig. Und du hast schon recht, die Serie, also die Ereignisse kommen weitgehend zum Stillstand, bis auf mal hier und da wieder mal so ein Schnitt zu Olenna und Margaery, wo es dann heißt, ja, dies und jenes ist passiert. Aber zwischen dem Tode Joffreys und Tyrions Prozess ist wenig los. Abgesehen von eben Oberyn Martell, bei dem sich die Serie sehr große Mühe gibt, den wirklich als so den neuen, weiß nicht, Helden im Training in Spe so zu etablieren. Und ich musste sagen, obwohl ich um sein Schicksal wusste, ich hab super viel Spaß daran an der
Darstellung. Der ist echt auch eine coole Figur gewesen. Also
was Pedro Pascal macht und auch die Drehbuchautoren, der ist ja im Roman auch keine besonders große Figur. Also ich muss echt sagen, weil ich auch oft sage, da ist die Serie nicht so gut, da fehlt ihr einfach die gute literarische Vorlage. Was sie da gemacht haben, was sie daraus aus seiner Figur gemacht haben, aus Oberyn, in der Serie ist so viel besser als das, was das Buch macht. Denn ich meine, er ist zwar auch da, aber er hat eben nicht dieses Flamboyante, dieses Extrovertierte, dieses Dandyhafte, was er hier hat und was eben auch, glaube ich, der Schauspieler so mitbringt.
Der ist ja auch im Grunde eine tickende Zeitbombe die ganze Zeit.
Ja, wirklich, wirklich super. Und ich war wieder, aber dazu jetzt gleich, nachdem ich ihn einfach die ersten 8 Episoden beobachten durfte, wie er mit den Lannisters umgeht, mit Ilaria, mit jedem, mit dem er in Kontakt kommt, war ich fast wieder davon überzeugt, ja, er könnte gewinnen, vielleicht doch, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Aber ich lese mal vor, was wirklich da passiert. Im Prozess gegen Tyrion sagen Sir Meryn Trant, Maester Pycelle und Cersei gegen ihn aus. Das ist jetzt wenig überraschend, auch Varys äußert sich zu seinen Ungunsten, Tyrions Ungunsten, bevor überraschend Shae in den Zeugenstand tritt, die Tyrion der Intrigen gegen das Königshaus beschuldigt. Tyrion fordert ein Urteil durch Zweikampf, der ihm bereits in hohen Ehr in der ersten Staffel das Leben rettete. Oberyn bietet Tyrion an, für ihn gegen Cerseis abgesandten Gregor Clegane, genannt der Berg, zu kämpfen, weniger um ihn zu retten, als vielmehr die Vergewaltigung und Mord an seiner Schwester durch diesen zu rächen. Dafür muss Oberyn auf grausame Weise mit dem Leben zahlen. Tyrion wird zum Tode verurteilt. Mit der Unterstützung durch Qyburn will Cersei den schwer verletzten Berg, also nach dem Schwertkampf mit Oberyn, reanimieren und macht auch gegenüber Tywin und Jaime deutlich, dass sie die Hofpolitik künftig in die Hand nimmt. Jaime hingegen verhilft Tyrion kurz vor seiner Hinrichtung zur Flucht. Dieser erwürgt die intrigante Shae, er schießt seinen Vater Tywin mit dem Bogen, mit der Armbrust und mit dem Bogen, und flieht mit Varys aus der Stadt. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass er Tywin auf dem Klo erschießt.
Aber jetzt ist es ja erwähnt.
Ja. Und so weiter. Das war.
Ja, also. Ich meine, der Prozess war ja auch relativ zäh, weil es ja auch immer so Aussage, Aussage, Aussage war. Und dann erst so am Ende, dann so, wo eben dann durch den Auftritt von Shay dann so bei Tyrion da völlig alles aus ihm herausbrodelt, wo er auch sagt so, boah, hier, hallo, ich habe euch alle gerettet, zu haben, also sozusagen, ich hätte euch verrecken lassen sollen, also wo er wirklich so diesen Ausbruch kriegt und ja, oder dann auch der Moment, so, wo es dann eben heißt, so, okay, es kommt dann zu diesem Zweikampf. Ich hatte zum Beispiel dieses Gespräch zwischen ihm und Oberyn in der Zelle überhaupt nicht mehr in Erinnerung, aber ich fand den jetzt bei der erneuten Sichtung, fand ich den so packend, weil es einfach so schön aufgebaut wird, so von wegen so, naja, eigentlich ist aus Oberyn alles ziemlich egal, aber irgendwie merkt man schon so, ja, es ist total schön, auch wie er diese Geschichte erzählt, wie er ihn ja quasi eigentlich schon als Baby gesehen hat, so, und es, wo einfach nochmal so dieser abgrundtiefe Hass von Cersei nochmal durchscheint. Es war schon sehr, sehr emotional und dann auch dieser Kampf dann so. Ich wusste zwar auch, was passiert, aber das allein so in physischer Form nochmal zu sehen, das ist so, oh mein Gott, das ist so böse. Und ich meine...
Der Knall, als sein Kopf explodiert.
Ja, so, oh. Ich meine, ich habe ja beim Film gearbeitet. Ich weiß ja, wie sowas gemacht wird bis zu einem gewissen Grad. Und ich weiß auch, das ist eigentlich nur eine reine Kopfsache, die sich da abstellt. Aber es ist einfach so wirklich so ein empathisches Ding, so was dann mit schwingt, so, weil es ist einfach so ein unangenehmes Gefühl, einfach so Augen durchgepresst und kommt man dann, der Kopf explodiert und wah! Und so. Wie du schon sagst, also im Gegensatz zu Joffreys Tod ist das nochmal eine Zacken heftiger gewesen. Und dann so, boah. Und das sah ja eigentlich alles ja noch ziemlich gut aus für Oberyn, so, weil er dann schon den Berg so mehr oder minder bezwungen hatte und dann im letzten Moment so dieses Bäm.
Ja.
Das war schon... Naja, und dann halt dieses Finale dann letztendlich bei Tywins Zimmer, wo Tyrion dann eben seine einzige Geliebte dann findet, die ihn auch fast umbringen will und er sie dann erwürgen muss, quasi aus Notwehr. Mhm. Das ist schon extrem dramatisch. Und dann halt eben die Szene auf dem Klo. Das fand ich auch so geil, weil bei den besagten dieser Tischrunde der Toten, da hat dann Tywin auch erzählt, also er hat tatsächlich durch einen Fan, der ihn auf der Straße erkannt hat, dann erst erfahren, so wie er stirbt. Weil ich weiß nicht, wie detailgetreu das im Buch dann ist, aber zumindest hat er über diesen Fan erst erfahren, so wie so sein Abgang sein wird. Ja. Und ihm dann so prophezeit wird, und gesagt, oh, das ist ein total cooler Abgang. So, und er hat so, ja, ja, okay, so, bin mal mental drauf vorbereitet.
Du sagst mir, wenn es nervig wird, aber das ist, wir sind hinten raus ein bisschen positiver, weil dann haben wir die ganzen Highlight-Favoriten-Best-of-Moment, aber ich muss mir die für später auch sparen, deswegen, ja. Ich würde jetzt gerne lobhudeln, aber sonst wiederhole ich mich später, deswegen schiebe ich jetzt hier mal die Sachen vorweg, die mich nicht so begeistert haben. Und tatsächlich ist Tywins Tod die Szene, ich glaube, nicht die schlechteste, bei weitem nicht der schlechteste Moment der ganzen Staffel. Er ist sogar noch objektiv betrachtet relativ gut, aber für mich der enttäuschendste Moment der ganzen Staffel gewesen.
Okay.
Und leider so ganz, ganz, ganz am Ende, also fast ganz am Ende, sodass er für mich nochmal ein höheres Gewicht hat und mich dann am Ende so ein bisschen enttäuscht, aber auch zurückgelassen hat. Also wie gesagt, insgesamt hat die Staffel meine Erwartungshaltung erfüllt und hat sehr, sehr starke Momente, gerade gegen Ende, auch wenn ich weiß, dass sie teilweise zumindest nirgendwo hinführen mit Arya und Dany, aber Tywin hat eben einen sehr tollen Abgang in den Büchern und der ist, fand ich damals wie heute jetzt etwas enttäuschend, weil er hat eben noch eine große Rede und es wird eben nochmal thematisiert, eben Tyrions Hochzeit mit der Hure, mit der angeblichen Hure, und Tywin offenbart eben Tyrion, dass es gar keine Hure war, sondern sie tatsächlich in ihn verliebt war und dass sie ihn irgendwie angelogen haben und quasi dann...
Stimmt, das ist ja jetzt völlig unter den Tisch gefallen, weil das Detail hatte ich auch noch so in Erinnerung.
Ich meine, sie haben es einer anderen Figur in einer späteren Staffel gegeben, ich bin aber nicht sicher, ob es Jamie ihm irgendwie später sagt.
Ja.
Und auch kurz zuvor, der auch zwischen Jamie und Tyrion findet nochmal ein größerer Bruch statt. Und ich glaube, die Showrunner, weil sie auch dafür ein bisschen kritisiert wurden von Buchpuristen, wie gesagt, dazu zähle ich mich nicht, aber ich verstehe es, warum sie dafür kritisiert wurden von Menschen, die sehr in diesen Szenen hängen, auch an gerade nochmal Tyrions und Jamies großem Streit, bevor dann Tyrion flieht, haben eben gesagt, das wäre zu viel, zu spät gewesen. Sie wollten eben damit die Staffel enden lassen und es wäre einfach, um jetzt nochmal noch mehr Konflikte reinzuschmeißen, der falsche Zeitpunkt gewesen. Einfach sein Taktieren gewesen, der sich dafür entschieden, den Streit zwischen Jamie und diese ganze Offenbarung seitens Tywin rauszulassen. Mhm. Und so bleiben dann eben diese zwei Morde. Und die haben immer noch ein Gewicht. Also Tywins Mord hat immer noch ein Gewicht, weil man eben einfach, weil jetzt vier Serienstaffeln diese Historie dranhängt und man eben auch sieht, wie Tyrion immer wieder leidet unter seiner Familie. Nicht unter Tywin am meisten, aber eben und auch unter seinem Vater. Der Tod von Shay, ja, das liegt jetzt vielleicht zum Teil daran, wie die Figur geschrieben ist, zum Zweiten auch vielleicht auch ein bisschen an Sibel Kekeli. Ich bin nicht irgendwie allergrößter Fan. Das Problem ist eben so, hängt die Serie emotional oder dieser Moment zwischen Tywin und sein Entschluss daran, dahin seinen Vater zu töten, sehr daran, dass er quasi ihn indirekt dazu gezwungen hat, Shay zu töten. Und das, weil er wirklich in sie verliebt war. Und ich habe eben nie von dieser Liebe so wahnsinnig viel gespürt.
Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, das war eher so eine einseitige Geschichte.
Ja, ja, also... Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie viel Liebe seitens Shay, im Buch gibt es ja gar nicht. Also es gibt Shay, aber sie ist niemals ernsthaft in Tyrion verliebt, also zu keinem Moment. Die Serie hat das so ein bisschen versucht. Aber sagen wir mal so, wenn mich meine ehemalige Geliebte sieht und das Erste, was sie tut, ist nach einem Messer zu greifen, dann hält sie wahrscheinlich mein schlechtes Gewissen, das zu tun, was Tyrion tut. Also im Kontext eines mittelalterlichen Fantasy-Settings, nicht im wahren Leben, um Gottes Willen. So ein bisschen in Grenzen, also, sagen wir mal, ich hab Verständnis dafür, dass das Tyrion tut und kann dann irgendwie so seinen Monolog mit, ich habe sie geliebt und bis zuletzt und so, nicht so richtig nachvollziehen. Also ich habe da mal ein kleines Beef mit, genauso wie mit der beinahe halb, zwei Drittel Vergewaltigung Jamies
und
Cersei am Grabe Joffreys. Was dann eben auch, das war eben auch so wieder so eine Kontroverse. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass, und Entschuldigung, wir müssen hier mal so ein bisschen Serientext verlassen, aber ich wollte das unbedingt ansprechen, weil tatsächlich auch die Serie dafür kritisiert wurde. Die Showrunner gesagt haben, nein, nein, das war einvernehmlich. Und natürlich hat sie sich am Anfang so ein bisschen gewehrt. Und ich wusste eben um dieses Interview, was auch der Regisseur Alex Graves damals gegeben hat. Und Benioff und Weiss, die fürs Drehbuch zumindest mitverantwortlich waren, gesagt haben, nee, das sollte gar nicht so sein. Und wir waren total überrascht, dass das Internet das als Vergewaltigung gesehen hat. Und
eigentlich war es eine Vergewaltigung.
Es sollte einvernehmlich sein. Und gerade also mit dem im Bewusstsein dieser Äußerung habe ich mir die Serie dann auch nochmal angesehen, jetzt gemeinsam mit meiner besseren Hälfte. Und die endet damit, dass eben Cersei da niederliegt und schreit, nein. Ja. Und irgendwie sich da am
und das auch noch am Graben neben ihres toten Sohnes. Also.
Und ich dachte, okay, was haben die denn da nicht kapiert? Ja. Und tatsächlich, also das, was in den Episoden danach passiert oder eben nicht passiert, zahlt auch total auf die Kommentare der Serienmacher ein. Denn es wird ja nie mehr thematisiert. Wenn sich das nächste Mal Jamie und Cersei sehen, ist das so, boah, ich bin immer noch so ein bisschen sauer auf dich, aber Jamie, wieso kümmerst du dich nicht um Sansa? Und dann denkst du sich so, okay, das ist jetzt, was? Das ist eigentlich...
Ja, vor allem ganz am Ende haben sie ja dann nochmal tatsächlich einvernehmlichen Sex.
Ja.
Auf dem Tisch.
So ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht übermäßig politically correct sein, aber es wirkt einfach so. Also für mich wirkt die Szene immer wieder deplatziert und ich freue mich darauf, sie jetzt wahrscheinlich nie mehr sehen zu müssen.
Ja. Also ich habe auch extreme Probleme mit der Szene. Also, weil eigentlich wurde ja dann Jamie so nach und nach so aufgebaut, von wegen so, er hat so eine Charakterentwicklung gemacht und so, wo er dann doch gewisse Sachen sehr stark hinterfragt dann. Aber da hat man das Gefühl so, nee, ich meine, klar, er ist frustriert, weil Cersei ihn nicht mehr an sich ranlässt, seit er die Hand verloren hat und
sehr schön,
ja, also, ich weiß nicht, ob das irgendwie sexuelle Frustration war, die sich in ihm aufgestaut hat, sondern aber das rechtfertigt in keinster Weise irgendwas in der Richtung. Also, das verurteile ich doch sehr, sehr stark. Also, das geht mal gar nicht. Also, ja. Gut, vielleicht ist es für mich als Frau dann nochmal ein anderes Thema, dass sowas dann nochmal ein bisschen heftig ist, zumal ich Leute kenne, die tatsächlich vergewaltigt wurden.
Ja.
Und das ist nicht lustig. Das ist wirklich ein Thema, was man auf jeden Fall nicht gutheißen kann.
Ne, es ist ja auch per se nicht...
Ich meine, zum Beispiel bei Krassas Fried.
Ja.
Da kann man ja noch sagen, so, okay, das ist quasi im Rahmen des Settings, sozusagen, das ist dann einfach da... Ja. Gemordet und vergewaltigt wird, sozusagen, ja, aber gerade bei so einer Figur, die du eigentlich so möglichst positiv aufbaust und dann machst du dann so einen Schlenker dann nochmal zurück, weiß ich nicht. Also.
Also das ist tatsächlich, ich glaube, so das erste Mal in meiner Erinnerung, wo die Serie wirklich heftig in die Kritik geriet, also tatsächlich diese überflüssige Nacktheit und Gewaltszene und ach, sei es drum, ich meine, wir lächeln das ja auch zum großen Teil und das aus gutem Grund, weil man kann es auch zum Teil nicht wirklich ernst nehmen. Und man weiß eben auch, woher es kommt. Es gibt eben wahrscheinlich immer noch einen Teil der HBO-Abonnenten und Kunden, die sagen, ja, ich möchte hier Brüste und Ärsche sehen und irgendwie ein paar Fleischwunden, sonst zahlt diese $20 oder was weiß ich im Monat nicht. Sei es drum. Aber das hat eben eine andere Qualität und ich finde es jetzt per se nicht verwerflich, auch wenn hier wieder so ein paar Unterschiede zum Buch liegen, da ist es deutlich ambivalenter. Hier ist es sehr, sehr viel eindeutiger, was Cerseis Äußerung und Jamies Tat eben betrifft. Ich finde eben nur den Umgang der Show damit so merkwürdig, insofern, dass gar kein Umgang damit stattfindet. Ja. Es ist einfach, es passiert und es wird nicht mehr thematisiert an irgendeiner Stelle. Und es handelt sich jetzt hier mitnichten um Extras oder Nebenfiguren. Nein, es sind zwei zentrale Figuren der Serie, an denen sehr, sehr viel hängt. Also ja. Ohne die Serie wahrscheinlich noch nicht mal diesen Erfolg, diesen bahnbrechenden Erfolg hätte.
Ich wollte sagen, also das Lustige ist ja auch so, wenn ich hier meine Notizen schreibe, schreibe ich ja auch immer auf, sozusagen, wer wird denn alles dann aufgeführt, also gerade vorne in den Credits. Und es sind immer die Lannisters, immer an erster Stelle. Es wird immer als erstes Peter Dinklage aufgeführt, dann sofort direkt danach Nikolai Coster-Waldau und danach Lena Headey. Also sprich die drei Lannister-Kinder. Die sind immer vorne dabei. Und gerade wenn du dann die so als mit Hauptfiguren aufziehst und dann sowas da reinbaust, schwierig.
Es hat auf jeden Fall, das wird auch nochmal ein Thema sein in der fünften Staffel, da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt auch nochmal eine vergleichbar schwierige Szene. Es war auf jeden Fall der Moment, da erinnere ich mich auch noch dran, also nicht jetzt aus erster Hand, keine Erfahrung, aber ich habe es zumindest erlesen, dass da auch wirklich HBO und die Showrunner entschieden, nicht mehr nur noch sehr ausgewählte Interviews zu geben und nicht mehr eben auch die Regisseure und Drehbuchautoren einfach sich mal frei äußern zu lassen, denn es gibt da, wenn ich es finde, werde ich es auch nochmal verlinken, ein sehr, sehr wirklich hochnotpeiniges Interview mit dem Regisseur Alex Graves dazu, der eben angesprochen wurde, ich glaube irgendwie von Vulture oder von Vox oder von einer mittelgroßen Entertainment-Webseite und sich da zum Fremdschämen geäußert hat darüber, so mit, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Das war doch irgendwie total in Ordnung. Und ja, natürlich, so Frauen sagen ja gerne erstmal nein. Und es war so,
Oh nee.
Es war auch, glaube ich, das allerletzte Mal, dass dann außerhalb von Entertainment Weekly irgendjemand von Game of Thrones noch ein Interview gegeben hat. Das war es dann eben auch. Und mittlerweile ist es eben so, dass sie nur noch Hofberichterstattung zulassen von so, weiß nicht, von Variety und großen, wirklich großen Blättchen und Websites. Aber. Ah, vielleicht finde ich es noch. Vorletzter Handlungsstrang?
Ja.
Ja, Hohen Eher. Beziehungsweise der Weg dorthin, alles rund um Sansa, Littlefinger und die Arryns, die Lieben. Im Chaos der purpurnen Hochzeit fliegt Sansa mit der Unterstützung Ser Dontos, der von Peter Baelish, Kleinfinger, hierzu beauftragt wurde und seine Treue mit dem Lieben bezahlt. Kleinfinger kokettiert mit der Mitschuld an König Joffreys Tod. Endlich in Hohen Eher angekommen, wird offenkundig, dass Lisa Arryn und Baelish ein Liebespaar sind.
Anführungszeichen.
Ja, ich wollte auch sagen, ich hätte ein paar Gänsefüßchen nehmen sollen. Ein bisschen eine einseitige Liebe und verantwortlich für den Tod John Arryns, der ehemaligen Hand des Königs und Vorgänger Ned Starks. Und den Anfang des Krieges durch Lisas Post an Caitlin durch die falsche Beschuldigung der Lannisters ausgelöst haben. Also tatsächlich greifen wir nochmal wirklich, wirklich zurück auf Ereignisse der ersten Staffel. Yeah. Und hier lohnt es sich, die Serie auch wirklich aufmerksam verfolgt zu haben. Denn die ganze, dann wird einem die ganze Tragweite dessen, was da Lisa und Kleinfinger konspiriert haben.
Der Exposition-Monolog?
Ja, den gibt es nämlich auch. Also, um dem Zuschauer ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, darf eben Lisa Arryn nochmal alles ausplärren. Du glaubst nicht, was ich alles getan habe?
Oh, das fand ich so schlimm.
Sie heiraten am gleichen Tag auf Druck von Lisa Arryn. Sansa wird Lisas Sohn Robin versprochen. Wirklich keine schöne Aussicht. Die Hochzeitspläne zwischen den jungen Leuten kommen allerdings zum Stillstand, als Lisa Kleinfinger dabei beobachtet, wie er Sansa küsst. Die Situation eskaliert und Kleinfinger Lisa durch das Himmelstor in den Tod stößt. Sansa lügt zum eigenen Schutze und dem Kleinfingers gegenüber einem Rat, der zur Untersuchung des Todes von Lisa Arryn bestellt wurde. Letztere habe sich das Leben genommen. Robin, der bis dato noch nie sein Zuhause verlassen hat, soll zusammen mit Kleinfinger und Sansa auf eine Rundreise gehen, um sein Reich kennenzulernen. Das klingt ja fast schon versöhnlich. Wenn dann nicht Sansa dieses Kleid anhätte, damit ihre Haare gefärbt hätte, sodass sie fast aussieht wie Morticia Adams.
Ja, stimmt.
Das hat mich echt beeindruckt, dieses Bild. Also es war das erste Mal, dass man tatsächlich Sophie Turner außerhalb dieses "Ich bin doch nur ein kleines Mädchen" Looks so sah. Und das war so, aha.
Katsching. Ja, wo man sich immer aufgefragt, so, okay, wie viel Zeit hatte sie? Weil man sieht ja, sie hat das alles per Hand genäht. Und ich bin ja gelernte Schneiderin. Also du brauchst ja eigentlich erstmal ist auch die Frage, wo hat sie den Stoff her? Weil ich glaube nicht, dass Liza irgendwo schwarzen Stoff hat rumfliegen lassen. Und ja, also das muss ja nochmal mehrere Wochen in Anspruch genommen haben, weil du musst ja erstmal den Stoff haben, du musst es zuschneiden, du musst es auch noch perfekt sitzen, weil das saß ja wirklich eng anliegen, wo ich mir denke, wow, die hatten aber großartige Schnitte, wenn sie das so perfekt nähen kann. Und,
in solchen Momenten lohnt es sich, diesen Podcast mit dir zu machen.
Ja, das sind so Sachen, die ich mir oder die ich mich dann frage, wo ich denke, naja, wenn man schon so ein Handwerk gelernt hat, so, okay, inwieweit macht das überhaupt Sinn, tatsächlich so und so aufzuziehen? Ja, aber alles in allem fand ich den Handlungsstrang tatsächlich doch sehr, sehr spannend. Also, weil sonst war ja Sansa die ganze Zeit immer nur Geisel und dann wird sie ja quasi im Rahmen der Plupon-Hochzeit ja quasi ein Plot-Device im Sinne von, okay, sie wird da mit eingewoben in diesen ganzen Mordkomplott ohne ihre Wissen. Und ja, dann das, was auf hohen Erden passiert, so Liza Arryn kann da ja mal völlig abdrehen.
Ja.
Dass sie fanatisch spielen kann, zeigt sie ja auch in dem Film The Witch.
Ja.
Das ist ja auch dann die sehr fanatische Mutter. Fand ich auch sehr spannend, so, dass man dann so, ja, wahrscheinlich war Game of Thrones so quasi so ihr Bewerbungsvideo von mir, so, oh, hier, guck mal, ich kann total böse sein. Ja.
Das ist wahrscheinlich der ironischste Moment der ganzen Staffel, wenn sie da so im Detail darüber redet, was mit dem menschlichen Körper passiert, der da runterstürzt und dann eben aufprallt. Und manchmal sieht man noch so Teile von den Menschen verstreut in der Gegend rumliegen und irgendwie die toten Augen stachen einem abgetrennten Schädel an und Haar. Und ungefähr 10 Sekunden später fliegt sie selber runter.
Aber kann es sein, dass sie das Design der Hohen Erden verändert haben?
Ich gehe davon aus.
Weil ich hatte nämlich das Gefühl gehabt, so als man das in der ersten Staffel sieht, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, es steht zwar auf so einem Hügel und dann irgendwie so freischwebend. Und jetzt in dieser Staffel, wo man dann quasi so dahin reitet, hat man dann nochmal so eine Totale. Und da hatte ich das Gefühl, das sah wirklich mehr aus wie so ein Torbogen, wo quasi in der Mitte eben dieses Moontor dann ist, wo ich sage, okay, das würde dann tatsächlich eher Sinn machen, dass es dann irgendwie so konzipiert ist, so dass das Hohen Erd so vernünftig stehen kann und trotzdem so ein Moontor existiert.
Ja, ja. Ja, doch, man sieht einige eben. Einige Orte, die man vorher noch nicht tatsächlich erblickt hatte, das Bluttor, diesen Innenhof, das ist schon sehr schön gelöst. Es macht doch tatsächlich, wie du schon sagst, mehr Sinn, was so die ganze Architektur betrifft. Ich fand es sehr, sehr schön, was einfach so, was die darstellerischen Leistungen betrifft, was ob das Kostümbild und das Setdesign und so weiter betrifft. Inhaltlich, ja. Ich finde es grenzwertig problematisch, jetzt so spät damit wieder um die Ecke zu kommen. Ich habe jetzt keine Detailerinnerung daran, wie das in den Roman gelöst ist. Ich hatte aber, glaube ich, auch schon in unseren Gesprächen zu Season 2 und 3 erwähnt, dass ich mich überrascht, dass Liza Arryn keine Rolle mehr spielt und ich ihre Rückkehr viel früher erwartet hatte. War jetzt überrascht, sie erst jetzt wieder zu sehen. Also das heißt überrascht, das wird ja relativ früh auch Sansa offenbart, also zu Beginn, glaube ich, der dritten Episode. Jetzt geht's nach Hohen Erd. Man hat es ja kommen sehen, dann wusste ich auch, was dann folgt. Ja, inhaltlich. Also ich habe offene Fragen, sagen wir mal so. Und ich nehme die jetzt nicht mit abends ins Bett und verliere darüber Schlaf, aber es ist für mich einfach jetzt, die Dramaturgie ist nicht so ganz wasserdicht. Ich frage mich eben, was fingiert ist, was dem Zufall geschuldet ist. Dieser Kuss von Kleinfinger.
Da habe ich mich auch gefragt, so von wegen so, hat er das jetzt absichtlich gemacht, um Liza zu provozieren? Wusste er, dass sie da oben steht?
Ja, eben, die ganze Szenerie, die scheint auch so direkt einer Folge Rote Rosen oder so entsprungen zu sein, dass er eben so quasi so seine Kamera aus dem Vordergrund, also zieht er seinen Kopf zurück und im Hintergrund steht sie und dann hätte nur noch so ein Tusch gefehlt. Dö, dö, dö.
Zum Erdmännchen, also.
es war so, es wirkte schon sehr, naja, also es wirkte sehr unnatürlich, was jetzt ein schwacher Kritikpunkt ist von einer Serie, die in einem fantastischen Setting im Mittelalter spielt. Aber ja, es wirkte sehr seifenopernhaft. Ja.
Es ist auch mega creepy. Schwabe dann noch von wegen so, ja, ich habe deine Mutter so sehr geliebt und so. Mhm. Und dann fällt er über sie her, aber ich auch so denke so, oh, geh weg, du bist creepy, geh weg.
Vielleicht habe ich auch deswegen Probleme mit dieser Künstlichkeit der Szenerie, weil die Figuren eben extrem künstlich sind. Also ich habe tatsächlich, auch wenn die Figuren abgehoben sind, jetzt wie jemand wie Varys oder Oberyn Martell, die ja sehr, sehr spezielle Menschen sind, möchte ich jetzt mal sagen, im weitesten Sinne. Einfach so, die, sagen wir mal, die meinem Typ, die nicht weiter weg von mir sein könnten als weiß ich. Ich kriege den Satz gerade nicht zu Ende.
Aber ich weiß, was du meinst.
Ich habe emotional keinen unmittelbaren Bezug zu ihnen, weil ich ihre Agenda und ihr Empfinden nicht so teile und weil sie völlig anders drauf sind als ich. Kann mich aber trotzdem irgendwie in sie reinfühlen. Bei Littlefinger eben, weil er als Figur so konstruiert ist, als eine wandelnde Täuschung, eine Täuschung auf zwei Beinen, habe ich eben extrem Probleme damit, überhaupt dem nahe zu kommen, also den Handlungssträngen, in denen er sich bewegt, also emotional. Und wenn man ihn dann eben auch noch zusammenbringt mit jemandem wie Lisa Arryn, einer durchgeknallten, also ich weiß nicht, wie es, einer Liebeskracken, vielleicht sollte man es einfach positiver formulieren, die sich durch ihre unerfüllte Liebe dazu hinreißen hat, Sachen zu machen, die doof waren von ihr, dann da kann ich mich nicht reinfühlen. Aber ich habe eben auch noch das alles im Hinterkopf, was wir von ihr in der ersten Staffel gesehen haben. Hm. Diese Kälte, dass sie ihr Kind noch gestillt hat im Alter von 5 oder 6 Jahren. Also das Kind im Alter von 5 oder 6 Jahren, was sie eben mit Tyrion macht und der ganze Wahnsinn in ihren Augen. Also ich komme da einfach nicht ran. Und ich fand das sehr, sehr schön. Also ich, wie gesagt, inszenatorisch, Sets, Kostüme, Schauspiel, alles gut, aber ja, vielleicht sollte ich es einfach genießen und in die Klappe halten.
Ja. Also ich fand es einfach gerade insbesondere für Sansa auch spannend.
Ja, für Sansa ist es ein guter Moment, für Sophie Turner.
Weil gerade da jetzt auch immer mehr so dieses Durchscheinen so von wegen so, okay, jetzt wird sie unberechenbar, also im Sinn von, dass sie einfach viel kalkulierter wird, also dass sie dann nicht mehr so das arme kleine Mädchen dann ist, sondern dass sie ja schon gezielt sagt, okay, sie lügt diesen Lords und den Ladies, die da in diesem Rat da sitzen, dann wirklich so das laufen Himmel runter und kann auch noch auf Knopf heulen und das ist wirklich so überzeugend spielen so und wo sie auch wirklich ganz rational erklärt und so, als dann Littlefinger sie fragt, so von denen, warum hast du das überhaupt gemacht? Weil er war sich auch nicht sicher in dem Moment und sie dann auch sagt so, ja, ich kannte die nicht, ich wusste nicht, was passiert, wenn sie jetzt gegen ihn ausgesagt hätte. Hm. Hätte ja sein können, dass sie sonst vorhin verschiffen oder sonst irgendwas.
Und ja.
Ja, dass sie jetzt wirklich mehr so auf sich dann auch achtet.
Ja. Also da tatsächlich, ich glaube, das liegt aber auch nur an mir, da muss ich tatsächlich so ein bisschen überlegen. Ich hatte mich auch wieder gefragt, warum macht sie das jetzt genau? Ja, stimmt, weil sie die Alternative nicht kennt und die ist mutmaßlich schlimmer, als mit Littlefinger rumzuhängen.
Ja, weil sie sagt ja auch so, sie weiß ja wenigstens, was er will und was so seine Agenda ist und
Naja, genau.
So in der Theorie. Mhm. Also von daher, also ich konnte sie schon verstehen bis zum gewissen Punkt. Also wenn man überlegt, so wie scheiße es ihr unter Joffrey dann ging, dass sie jetzt überlegt, so naja, er versucht sie wenigstens in irgendeiner Form zu beschützen.
Mhm.
Auch wenn es jetzt moralisch nicht unbedingt die beste Variante ist, aber sie kann sich zumindest frei bewegen.
Ja. Wollen wir zum letzten Handlungsstrang schreiten?
Ja.
Ich glaube, in der deutschen Fassung ist Meereen, ich bin nicht sicher, aber im englischen Meereen, egal, ich sage jetzt mal Meereen in Essos. Wir schreiten zu Dany und Co. und ihren Drachen. Ich schließe das Co. mit ein.
Ja.
Dany erobert Meereen, die letzte der drei großen Sklavenstädte in Essos, nach einem Duell zwischen Dario und einem von den Sklavenhaltern gesandten Krieger. Das ist kurz mal eingeschoben, weil das ist doch einigermaßen beeindruckend. Als Zeichen ihres Triumphs und politischen Agenda lässt sie 163 der grausamen Herren bei lebendigem Leibe ans Kreuz nageln, wie es diese zuvor mit den Kindersklaven getan haben, um die Mutter der Drachen willkommen zu heißen. Daenerys erfährt von Jorah, dass Astapor und Yunkai nach ihrer Rückreise wieder zurück in die Hände der Sklavenhalter gefallen sind und beschließt, ihren Trip nach Westeros zu unterbrechen, um Ordnung in die Sklavenbucht zu bringen. Auch wenn dies mit sehr vielen langwierigen und politisch-diplomatisch herausfordernden Audienzen ihrer Bürger verbunden ist. Barristan Selmy erhält einen Brief Tywin Lannisters mit der Begnadigung Jorah Mormonts als Dank für das Ausspionieren der Mutter der Drachen. Dany verbannt daraufhin Jorah und sperrt ihre zwei jüngsten Drachen in die Katakomben unterhalb Meereens, nachdem sie erfährt, dass Drogon auf seinen Raubzügen ein Kind getötet hat.
Und er seitdem verschwunden ist.
Richtig.
Ja.
Ich meine, es dauert auch noch bis so Episode 2, 3 der 5. Staffel, bis er wieder auftaucht.
Kommt er nicht erst am Ende der 5. Staffel?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, er kommt früher, aber
ich weiß es noch nicht. Ja.
Aber es sind gehorsame Drachen, dachte ich mir nur so im letzten Moment, also indem sie da die Drachen in den Keller führt und sie ankettet. Doch, brave Kinder. Das kenne ich anders.
Ja. Ich fand den Handlungsstrang auch ein bisschen schwierig. Also ich kann zwar verstehen, warum sie dann sagt, sie bleibt jetzt in Meereen, einfach aufgrund der taktischen Gründe, so von wegen, so, okay, sie muss jetzt erstmal hier vor Ort sein. Wie kann sie denn in Westeros herrschen, wenn sie hier vor Ort nicht alles unter Kontrolle hat? Aber das führt leider zu einer ziemlichen Stagnation der ganzen Geschichte. Und die kurzen Momente, die dann durchscheinen, so mit Dario, so diesen großartig, der Schauspieler-Austausch, ist wunderbar geglückt. Ich mag den total gerne. Er ist super charismatisch auf seine Weise. Und auch der Moment, wo Mormont dann verstoßen wird, so, das hat schon eine gewisse emotionale Tragweite, so, aber ja, er zieht sich.
Ja. Ich möchte nicht zu viel meckern, weil es wird ja nicht besser in der kommenden Staffel.
Das stimmt.
Es ist immer noch ein bisschen was zu sehen. Also,
aber gerade so im Vergleich zur dritten Staffel merkt man schon so, okay, hier stagniert es dann relativ schnell wieder. So in der dritten Staffel hat man noch so das Gefühl, so, okay, da ist, geht es ja doch um einiges mehr voran, so bei Dany. Und sie hat auch ihre großen Momente und die fehlen hier einfach.
Also auch hier, da gilt Ähnliches, finde ich, wie in Hohen Eyre. Wobei im Hohen Eyre, da passiert auch noch relativ viel. Da kann man durchaus auch noch mitfiebern. Selbst wenn man sagt, die Charaktere sind ziemlich weit weg von mir. Hier habe ich wirklich das Gefühl, das ist einfach nur Bestandsverwaltung weitgehend und schöne, geschmückt mit schönen visuellen, verpackt in schöne visuelle Eindrücke.
Ja.
Denn inszenatorisch ist das wirklich alles sehr schön. Die Settings sind toll. Ich glaube, man hat so das meiste aus dem Budget auch rausgeholt. Die Dracheneffekte werden immer besser, wenn man sie dann mal sieht. Was nicht so schön aussieht, ist wie in hier Daenerys auf dem Balkon ihres Tempels steht und dann die Kamera, das sieht aus wie aus einem Computerspiel an 1996. Also, ja. Es gibt immer noch so Momente, so CGI-Momente, die nicht wirklich, ups, da ist man wohl irgendwie.
CGI-Himmel.
Ja, noch so irgendwie 3 Minuten vor Sendung ist einem eingefallen, dass einem noch diese Effekteinstellung fehlte. Aber im Großen und Ganzen, ja. Ich glaube, das größte Problem, was einfach der Handlungsstrang hat, ist, dass man alles zuvor schon gesehen hat. Und das ist das einzige wirklich neue Element. Also wir haben bereits die Eroberung zweier Sklavenstädte gesehen. Man wertet das hier eben nochmal auf, indem man eben diese besondere Grausamkeit zeigt. Diese Kinder, die da an die Kreuze genagelt wurden und Dany, wie sie eben selbiges macht. Aber danach, ja, also ich habe dieses Gefühl, die Serie kämpft wirklich hart dafür, das irgendwie so über die Staffel zu strecken. Etwas, was im Grunde und dieses auch mit so einer Pointe enden zu lassen zuletzt, die im Grunde schon erwartbar ist ab Episode 2 oder 3. Wenn man dann Drogon schon erstmal sieht, wie er da die Herde des Hirten da niederbrennt.
Ja, oder die Szene, wo die da irgendwie an seiner Felsenschucht sind so und die Drachen alle gerade am Fressen sind und sie versucht irgendwie einzuberühren und die Drachen völlig aggressiv auf sie reagieren, wo auch ziemlich klar wird, okay, er hat sie auch nicht mehr 100% unter Kontrolle.
Ja.
Also es war wirklich absehbar, ja. Also es kam jetzt eigentlich keine großen Überraschungen. Ich meine, dass dann irgendwann der Verrat von Mormont dann aufkommt, also das war auch absehbar. Und was ich halt wiederum ganz niedlich fand, war halt der Moment zwischen Grauer Wurm und Miss Sunday.
Okay.
Also es war wirklich nur ein ganz kleiner Moment so, aber ich fand ihn eigentlich ganz niedlich so und...
Wäre es dabei geblieben, fände ich es auch gut. Aber ich finde, dass daraus nochmal so eine kleine Nebenhandlung zu machen jetzt in den späteren Staffeln war so ein... Naja. Aber gut, da reden wir dann einmal drüber. Ich mag Daenerys und Jorah sind für mich die einzigen beiden wirklich interessanten Figuren in diesem Setting. Auch klar, ich weiß es auch zu schätzen, dass wir Porno-Dario verloren haben und jetzt einen neuen Dario haben. Ich finde das auch schon gut. Und Barristan Selmy und Melisandre, die haben auch sind auch sympathische Figuren, gespielt von kompetenten Darstellern, aber Schauspielern, aber sie interessieren mich auch nicht so wirklich. Und ich muss sagen, wenn Jorah dann geht oder verbannt wird, das hat mir so ein bisschen damals wie heute wieder das Herz gebrochen. Weil für mich ist diese Dynamik zwischen den beiden für mich wirklich das, was mich so bei der Stange hält. Seit eben Khal Drogo von der Bildschwäche und Viserys von der Bildfläche verschwunden sind, weil die lebte für mich dieser ganze Handlungsstrang einfach nur von der Dynamik zwischen den beiden und der unerfüllten Liebe Jorahs und diesem geheimen Verrat und Dannys politischer Inkompetenz. Und jetzt plötzlich, ja klar, die politische Inkompetenz bleibt oder diese Ambivalenz, die eben ihr Tun mit sich bringt, Aber mit Jorah fehlt eben in der künftigen Staffel so ein ganz wichtiges emotionales Element. Die Vaterfigur klingt zu platt. Er ist ja nicht weniger ihr Vater als ihr, ja, ihr Senioriger, wäre ich gerne Liebhaber. Hm. Und es war eben, empfand ich eben als ganz, ganz spannend, auch ja, diese von Trauer erfüllte, unerfüllte Liebe da zwischen den beiden zu beobachten und ihre teils so scheint es Wahrnehmung oder ja, Wahrnehmung eben selbiger und dann wieder irgendwie Ignoranz eben dieser so, das war für mich einfach so ein ganz spannender Zwiespalt, in dem sich die Figuren befanden und ich finde es unschön gelöst. Also klar, dass er irgendwann gehen muss, ist klar, dass der Verrat auffliegt. Das wird ja auch, das teasert ja auch die Serie und Bücher fairerweise an. Öfter immer wieder, es wird ja erwähnt, dass er quasi da unter dem Deckmantel sich ihr anzuvertrauen, da hingeschickt wurde, um für Königsmund hier die Lage auszuspionieren. Wie es dann geschieht, so mit dem kalten Blick von Danny, ich wünsche, sie hätte wenigstens so eine halbe Träne vergossen. Irgendwie so. Das ja. Ist so. Geh. Ja, ich weiß, sie will jetzt hart sein. Sie muss hart sein, sitzt immer da. Aber sie guckte wehleidiger, als sie die verbrannte Ziege, also oder das verbrannte Schaf sah. Also.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich, also gerade von Ian Glenn, so heißt der Schauspieler, meine ich so. Ja, gesagt, ja. Großartig. Also, ich habe auch wirklich so...
Wir haben ganz schön viel gemeckert. Oder ja.
Ich habe aber auch gemeckert, aber wir haben durch, also ich glaube später, wenn es dann um die besten emotionalen Momente geht, so da habe ich noch eine ganze Liste, wo ich sagen kann, hey, das war wirklich super.
Ja, da kommen wir ja bald schon hin.
Ja, also es ist nicht nur geschimpft für heute.
Ja, ich würde sagen, sogar jetzt kommen wir dahin.
Ja.
Wir sollten auf jeden Fall nochmal erwähnen, wenn jetzt schon Punkte waren, an denen ihr sagt, nee, geht gar nicht, habe ich unbedingt was zu beizutragen in Form von Feedback oder Gemecker oder vielleicht auch Lob. Schön, dass ihr es mal angesprochen habt. In dem Sinne, schreibt an derkleinerad@bahnhofskino.com. Die E-Mail-Adresse für all eure Fragen und sonstiges. Ja, Highlights und Tiefpunkte ist so, ja, der Punkt, also wir nennen es Highlights und Tiefpunkte, wir haben es bisher nie geändert. Das sollte eigentlich eher viele Highlights, ganz wenig Tiefpunkte heißen und ist tatsächlich so der Teil, in dem wir darüber reden, was uns besonders gut gefallen hat oder wir zumindest als bemerkenswert und irgendeiner Form herausragend empfunden haben. Und ich möchte gerne Vortritt lassen und dich fragen, was ist da der liebste Erzählstrang gewesen, wenn wir schon gerade von denselben kommen.
Ich habe zwei.
Ja.
Also das eine ist rund um Tyrion. Das fand ich einfach mega spannend, also wie er einfach, also gerade so am Anfang dann so, nachdem er schon gezwungenermaßen verheiratet wurde und dann selbst danach keine Ruhe von Joffrey bekommt so und wie das Ganze in dieser Hochzeit kombiniert und wie er dann eben angeklagt wird und dann noch kurze Hoffnung besteht von wegen, hey, könnte er da irgendwie rauskommen und dann doch nicht und so. Also es war wirklich eine Achterbahnfahrt mit ihm, das war sehr, sehr spannend. Und Arya und der Bluthund. Also so mein persönliches kleines Herzchen, wo ich mir denke, oh, ich liebe die beiden zusammen und so Road, also könnte von mir so eine Road-Serie sein, nur mit den beiden, so wo sie ihre kleinen Abenteuer haben, so finde ich super.
Ja, ja. Ich muss so ein bisschen auch wählerisch sein, aber es sind für mich die gleichen. ich möchte ein bisschen spezifischer sein, weil ich habe zwar notiert Königsmund und Runner-Up war hier Arya und der Bluthund. Einfach Runner-Up deswegen für Arya, weil es eben nicht die Tragweite hat für die Gesamtserie wie jetzt Königsmund, weil da einfach die Ereignisse noch komplexer sind und vielfältiger und durchaus auch noch mal ein bisschen bewegender, während ich die Momente mit Arya und Sandor Clegane eben schauspielerisch und was das Skript betrifft, sehr toll fand. Aber man, wenn man streng wäre, auch sagen könnte, ja gut, könnte man wahrscheinlich auch einiges weglassen. Beides toll. Königsmund ja, insbesondere auch Tyrion. Wobei eben ein spezieller Abschnitt wirklich der Serie, und zwar alles, was zwischen, was in Episode 6, 7, 8 passiert. Also angefangen mit dem Prozess bis zu dem Tode oberen Martells durch den Berg. Da reiht sich eine Lieblingsszene an die nächste, die erste Unterhaltung mit Jamie, dann eben Tyrions Gespräch mit, aber auch die Gespräche mit Bronn, die ja letztendlich nirgendwo hinführen, weil eben Bronn sagt, mir geht es mittlerweile so gut, ich war es nicht mehr nötig für dich zu kämpfen. Aber dann eben auch der Finaldialog zwischen ihm und der Oberin Martell, zuvor noch hier Tyrions Monolog darüber, wie die Beschissenheit des Zwergseins, das sage ich jetzt so flapsig dahin, aber es ist wirklich so ein echter Tearjerker-Moment.
Ja.
Genau wie das finale Gespräch eben zwischen Oberin und Tyrion mit der Geschichte, mit dem kleinen Baby und Tyrion als Säugling. Und ja, dann natürlich der platzende Kopf. Untermalt von den Schreien von Ilaria Sand. Ihr Schrei. Ich nehme sowas nicht mit ins Bett. Den Schrei habe ich echt mit ins Bett genommen.
Ja.
Noch mehr als den Kopf, glaube ich.
Ja. Das war wirklich so ein Schockmoment. Aber auf den komme ich auch später nochmal.
Okay. Lieblingsfigur, wie sieht's aus?
Ist ziemlich deckungsgleich mit Henry Strang. Also Arya und der Hund mochte ich beide sehr, sehr gerne. Und Tyrion auch.
Ich bin bei Oberyn Martell tatsächlich, weil ich versuche auch immer, der Figur dann auch eine Chance zu geben, die nie mehr wiederkommt, von der ich weiß, ich habe keine zweite Gelegenheit, diesen Award als Lieblingsfigur zu übergeben, und insofern ist es bei mir Pedro Pascal als Oberyn Martell.
Ja.
Das liegt nicht nur an ihm, das liegt auch daran, dass die Figur super geschrieben ist für die Serie, aber ich bin komplett bei dir, also Tyrion, Arya und so weiter, die üblichen Verdächtigen, klar, auch.
Ja, aber gerade jetzt muss ich auf jeden Fall den Bluthund hervorheben, weil in den vorherigen Staffeln war er immer eher so Platz 3, 4, 5 so, und diesmal muss ich ihn jetzt mal ein bisschen pushen, weil er halt diese Staffel wirklich schöne Momente hat. Und da ich sowieso ein Fan von ihm bin und hier auf jeden Fall die Berechtigung finde, zu sagen, okay, jetzt kommt er wirklich mal oben. Ja. Muss er hier mal erwähnt werden.
Mhm. Ähnlich zur Lieblingsfigur ist unsere nächste Kategorie: beste schauspielerische Leistung. Möchtest du? Es wird relativ langweilig bei mir, glaube ich.
Ja, ich glaube bei mir auch. Ich kann einfach anfangen. Also ich habe bei mir einfach Peter Dinklage, weil der wirklich die komplette Bandbreite und Star von völlig resigniert, von völlig abgefragt, von völlig euphorisch bis hin zu völlig blutrünstig, bis hin zu völlig traumatisiert und traurig. Es ist wirklich fantastisch, was er da bietet.
Ja, ich bin da bei dir.
Also ich würde noch so ein bisschen noch Cersei mit ins Boot holen.
Ja, sie gewinnt wirklich auf den letzten Metern, das stimmt. Ja. Sie hält sich weitgehend im Hintergrund zu Beginn, also eher passiv. Klar, befehligt auch mal Jamie rum, aber tatsächlich diese...
Ja, aber zum Beispiel auch bei der Hochzeit dann so, dann, wo wirklich so dieser abgrundtiefe Hass dann nochmal deutlicher
wird. Ja.
Also, wo sie ja zum Beispiel dann, als es darum geht, dass Joffrey gerade am Ersticken ist, wo wirklich alle zu ihm hinrennen so, und sogar Cersei Jamie wegstößt, so von wegen so, lass meinen Sohn in Ruhe. Wo ich mir so denke, wow, okay, das ist schon echt heftig. Und dann natürlich gegen Ende dann auch so, wo sie auch gegenüber Jamie auch deutlich spüren lässt, von denen sie kann nicht nachvollziehen, warum er ihren gemeinsamen kleinen Bruder mag.
Ja. Ich habe vorhin von Maisie Williams geredet als eine Schauspielerin, also eine der Mitwirkenden, die wirklich ab Minute 1 eigentlich ziemlich super war, aber das gilt natürlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr für Lena Headey, die war, bei ihr hat man aber dieses Gefühl, die hat ihre Rolle verinnerlicht ab der allerersten Minute, wo sie auftritt. Bei vielen, vielen auch erwachsenen Darstellern, also inklusive Menschen wie hier Gwendolyn Christie als Brienne oder selbst Nikolai Coster-Waldau als Jamie, habe ich das Gefühl, ja, die braucht so ein paar Momente oder Episoden, vielleicht auch mal eine Staffel, um zu sich zu kommen. Habe ich irgendwie bei Lena Headey auch das Gefühl, die war ab Minute 1 da, genau wie Charles Dance und Peter Dinklage natürlich auch. Und ich würde es auch Peter Dinklage geben, Runner-up würde ich sagen, Charles Dance, weil ich habe keine zukünftigen Möglichkeiten, ihm es zu geben. Und wie gesagt, also ich war kurz davor zu sagen, es ist Pedro Pascal, aber da liegt eben auch sehr, sehr viel am Drehbuch. Es ist eben auch eine sehr stark geschriebene Figur und er ist umgeben von einem sehr guten Ensemble und gewinnt eben auch extrem dadurch, dass er eben diese Szenen hat mit auch so guten Darstellern. Also das mag dann vielleicht auch darüber hinwegtäuschen. Vielleicht mag das seine gute Leistung ins Galaktische hervorheben, aber vielleicht vertue ich mich da auch. Hm. Also der Einzige, der wahrscheinlich nie diesen Award von mir zumindest kriegen wird für beste schauspielerische Leistung, ist Kit Harington, der mich wieder enttäuscht hat in dieser Stunde. Bester Bösewicht.
Da habe ich zwei.
Willst du meine hören? Erstmal?
Du darfst gerne anfangen.
Ja, denn die nächste Kategorie gehört sowieso dir. Ich habe einen unoriginellen Gewinner, das ist Joffrey, und ich hoffe ein bisschen originellen Runner-up, weil ich habe erstmal gedacht, okay, ich bin mal lustig und sage, das war der beste Bösewicht, aber dafür ist so ein Auftritt zu kurz. Es gibt diesen einen hühnhaften Krieger unter dem Wildling, der ist Dir. Den habe ich mir gegoogelt.
Ist der Glatzköpfige,
ne? Der Glatzköpfige, der aussieht wie 3 Köpfe größer als Kit Harington, ist wahrscheinlich nur 2 Köpfe größer, aber der hat mich in der kurzen Zeit, die er hat, so beeindruckt durch seine markigen Sprüche. Und er kann ja auch wagen, glaube ich, in diese Eule.
Oder nee, das war ein anderer.
Sie sehen sich ja alle sehr ähnlich. Tut mir leid, da habe ich die
Gott. Das ist ja alle dieselbe Volksgruppe. Also.
Aber er hat diesen unfassbar guten Kampf gegen Kit Harington, also beziehungsweise deren beider Stunt-Duels. Und ich fand das einfach optisch sehr beeindruckend. Also sehr charismatische Figur. Jemand, einfach so ein kleiner Stiller, der in der Kürze der Zeit, die ihm gegeben ist, nämlich wenige Minuten, einen massiv tollen Eindruck hinterlässt und eben auch ein Bösewicht ist, denke ich mal. So im weitesten Sinne. Also nenne ich den mal so als Runner-up. Aber ja, sorry. Der Pokal geht an Joffrey.
Okay. Ja, Joffrey ist bei mir auch auf dem ersten Posten, weil auch wenn er nur noch 2 Folgen zu sehen ist, de facto haut er wirklich nochmal alles raus, was geht. Also gerade bei der Hochzeit selber, wo er wirklich der Arsch vom Dienst sein kann. Also, allein so dieses Schauspiel mit den ganzen Zwergendarstellern, es ist schon abgefahren. Und als Runner-up habe ich, weil ich sonst auch keine Gelegenheit mehr habe, ist Tywin.
Mhm. Ja, stimmt. Ich vergesse immer so ein bisschen, dass der Bösewicht ist.
Ja, deswegen so. Es ist, im Gegensatz zu Joffrey ist er halt sehr unterkühlt, so als Bösewicht, aber er ist trotzdem böse.
Ja, natürlich. Aber du hast komplett recht, er vollzieht ja auch eine Wandlung. Ich hätte tatsächlich gesagt, so in der zweiten Staffel, na, Bösewicht, ich bin nicht so sicher. Ist eine schwierige Kategorie in einer Serie, in der alle so doppelbödig agieren und intrigieren, also inklusive derer, die wir auch oft als positiv charakterisieren, aber und er macht ja durchaus auch in früheren Staffeln so einige Dinge, von denen man sagt, ach, da ist euch okay, guck mal hier, der Respekt für Tyrion, geh du mal an den Hof, du bist jetzt die Hand des Königs, du kannst die Rolle einnehmen, und Tyrion ist ja durchaus auch geehrt von dieser, das ja glaube ich auch durchaus auch als Anerkennung seines Vaters war, aber hier, na, geht gar nicht.
Ja, ja. Sind wir, glaube ich, einig.
Bestes Kostüm.
Da ist es bei mir tatsächlich Sansa.
Mhm.
Und zwar, sie trägt dann relativ lange so ein violettes Kleid. Das sieht man, wenn sie es erstmal auf Ser Dantos nochmal trifft, wo er ihr die Kette gibt. Das trägt sie dann auf Hohen eher. Das ist so ein violettes mit so einem schönen Blumenmuster, weil das dann wiederum wieder Anschlüsse hat zu dem, wie sie früher war, was so ein bisschen zur Anlehnung hat, auch an Caitlin, also dann auch eher so dieser, ich sag jetzt mal, Stark-Modestil.
Mhm.
Weil zwischenzeitlich war sie ja doch sehr an den King's Landing-Modestil dann ausgelegt und so, und jetzt hat man das Gefühl, es ist wieder back to the roots.
Mhm.
Also, ich finde ihn persönlich sehr schön.
Doch, ich versuche mich daran zu erinnern.
Ja.
Ich habe überhaupt kein Auge dafür, ich bin so ignorant.
Alles gut.
Ich bin ja eher so, das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Staffel auch schon, eher ein Fan der älteren Garde. Und mir gefallen auch hier die Kostüme von Olenna und Tywin wieder am besten bei der Hochzeit. Ich finde es immer super, wenn sich, ich wollte sagen Emma Peel, aber die Darstellerin heißt anders, das ist Emma Peel, die
immer gespielt
hat. Bitte?
Diana Rigg.
Diana Rigg. Und Charles Dance schick machen für besondere Anlässe. Und die sehen immer gnadenlos gut aus, weil sie eben diese maßgeschneiderten Kostüme haben. Und das ist irgendwie auch
perfekt. Ja, Olenna war tatsächlich bei mir auch ein Runner-up. Also allein dieses Trauerkleid, was sie dann trägt. Das ist ja, sowohl sie als auch Marjorie sind ja beide dann schwarz. Aber trotzdem haben sie noch diese unglaublich prägnanten goldenen Blumen da drauf. Ich denke, das ist ja mal wirklich ein geiles Trauerkleid und so. Aber da ich Olenna letzte Staffel schon hatte, dachte ich so, jetzt gebe ich
mal den Vorzug. Ja, ich war unorigineller. Überhaupt die, was so Set-Design, auch Kostümierung und auch die Kostüme betrifft, ist die ganze Hochzeitsszene sowieso gnadenlos gut. Es gibt ja unglaublich viele kurze Dialogmomente zwischen Figur X, Y, A, B, Z. Und also da habe ich mich, das war so das erste Moment, dieser erste Mal in dieser Staffel, wo ich mich am Kopf kratzte und dachte, meine Güte, wo haben die Kohle her für sowas? Also tatsächlich ein spürbarer, einfach auch spürbar größerer Aufwand einfach auch an weiß ich, an Arbeit und Geld, dass sie in Sets und Kostüme stecken. Also ja. Sowas in der zweiten Episode schon zu verbraten, was wahrscheinlich noch in der ersten Staffel wahrscheinlich so die eine Episode gewesen wäre, die ein Drittel des Budgets der ganzen Staffel aufgefressen hatte. Mhm. Das fand ich schon beeindruckend. Und alle sehen wirklich toll aus. Teilweise wirkt das so ein bisschen anachronistisch. Also da sind wir wieder so beim Set-Design mit diesem Löwenkopf. Das sieht sehr wenig nach Mittelalter aus. Das wirkt für mich genauso unglaubwürdig wie eben das schnell in ein paar Stunden zusammengeflickte Kleid von Sansa dann später in Hohen Erm. Mhm. Ich frage mich, woher kommt das her? Aber sei es drum. Also alle sehr schick, aber Olenna und Tywin wieder am schicksten natürlich. Mhm. Bestes Set-Design oder beste Location oder favorisierte Location, um ein bisschen hier von dem Besten wegzukommen.
Ja. Du hast es schon angesprochen. Tatsächlich würde ich sagen, das Hochzeitsfest. Mhm. Also das ist einfach so vom Aufwand her dann haben sie gefühlt nochmal alles rausgeholt, was ging. Mhm. Fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend, auch inszeniert und gestaltet. Und
habe ich hier auch auf der Liste stehen. Und noch eine andere Sache, weil ich nicht weiß, wo wir die sonst hätten erwähnen sollen. Mhm. Und ich finde, es ist so ein Elefant im Raum, über den man gar nicht spricht. Aber dieser Stonehenge-ähnliche Altar der weißen Wanderer, wo sie das Kind dann da niederliegen und es...
Stimmt.
Der so komplett aus dem ganzen Rest der Staffel rausfällt und man denkt so, was ist jetzt? Ah, okay, was? Mhm. Gehört doch nicht in den Büchern vor. Ist so ein, ich glaube, egal, sowohl für Leute, die nur die TV-Serie kennen, als auch die Bücher gelesen haben, so ein What-the-fuck-Moment, auf den auch nie mehr wieder Bezug genommen.
Das ist auch, glaube ich, das einzige Mal in der Staffel, wo wir den Night King sehen.
Ja, genau. Aber es ist wirklich schönes Set und es ist interessant. Und ich dachte, ah, okay, mal gucken, bin gespannt, was die daraus machen. Mhm. Die Antwort ist gar nichts. Wie sie überhaupt, glaube ich, bis zu Hardhome, ich glaube, die 8. Episode der 5. Staffel gar nichts gemacht haben, wirklich aus den weißen Wanderern. Aber ich wollte es an der Stelle mal erwähnen, weil es ein schönes Set durchaus ist. Also man hat ja durchaus da Geld und Mühe reingesteckt, aber warum auch immer. Also, um ein bisschen origineller zu sein, Joffreys Hochzeit ist super, aber was ich auch sehr, sehr schön finde, waren diese Wurzelhöhlen unterhalb des Herzensbaums in der finalen Episode. Die haben mir wirklich gut gefallen. Und die haben mir noch besser gefallen, weil eben die Momente davor gar nicht so gut gefallen haben. Also diese Effekte mit den Skeletten und das war irgendwie nicht so mein Ding. Und wie gesagt, wirkte für mich eher wie aus einem mittelguten Computerspiel. Mhm. Aber ich weiß nicht, hast du damals True Detective gesehen? Mhm. Okay. Es gibt eine Lokalität, die angeteasert wird in True Detective. Ich werde jetzt nicht spoilern, keine Sorge, keiner muss hier wegschalten. Es gibt eine Lokalität in True Detective, die so in der ersten Staffel, die sehr gut ist, die zweite nicht so, immer angeteasert wird. Die kommen, man sieht es und es ist immer wieder die Rede davon. Und das war ungefähr das, was ich mir davon erwartet hatte. Und damals bei True Detective, ich sage nicht, ob ich es bekommen habe oder nicht, aber es ist ein verwunschener Ort. Und das erinnerte mich sehr daran. Und die lief ungefähr zur selben Zeit, glaube ich, auch wie die 4. Staffel von Game of Thrones. Und ich war überrascht davon, dass man sich da, dass man so ähnliche Themen aufgriff. Und Game of Thrones auf jeden Fall das bessere Ende hier zog oder das bessere Los hatte, was die Darstellung betrifft. Also ich fand das ja einfach sehr, sehr schön gelöst. Und was für ein aufwendiges Set, oder? Ich weiß nicht, ob das mit Computertricksereien oder Miniaturen gestaltet wurde, aber ich dachte, für diese eine Szene? Wahnsinn, also... Weil klar arbeitet man da sicher viel mit Spiegeln, du kennst es ja vom Film und macht die Räume größer, als sie sind. Ja. Aber es wirkte, das sah für mich sehr aufwendig aus.
Ja. Das hatte ich ja zum Beispiel jetzt bei meiner neuesten Folge von Klassikerfelber auch mit Die Reise ins Labyrinth, wo ja dann im Finale dann auch so ein Escher-Raum auch auftritt. Und da war dann auch überlegt, so, okay, wie gestaltet man das dann vernünftig, dass es dann auch physikalisch Sinn macht. Und da hat man es auch so gemacht, dass man irgendwann einfach mit Spiegeln gearbeitet hat. Und dadurch war es natürlich auch möglich, dass man in verschiedenen Winkeln dann gewisse Treppen zeigen konnte. Mhm. Also... Ist auf jeden Fall ein schönes Handwerk für sich.
Vom Spiegeltechniker zur überflüssigsten Nacktszene.
Da muss man erstmal lobend erwähnen, ist es wieder weniger geworden.
Na, finde ich gut, ja, auf jeden Fall.
Als in der Staffel zuvor, was wir noch angekreidet hatten. Nee, also ich habe mich im Endeffekt für 2 entschieden.
Für 2? Ich komme nur nicht mal auf 2.
Ich nicht, also ich hatte mehrere, aber okay. Aber es ist nicht so schlimm wie bei der letzten Staffel. Also ich habe zum einen die Szene in Braavos, die Badeszene mit Salazar.
Aber er ist der Sexpirat, der braucht das ja auch.
Ja, das aber ich fand das irgendwie eher überflüssig. Und was ich auch ganz komisch fand, war, es trägt überhaupt nichts zur Handlung bei, Das ist dann eher so Schnitt gegen Schnitt. Mhm. Da findet in der, warte mal, was sagen meine Notizen, in der 6. Episode findet irgendein Dialog statt. Und dann gibt es dann einen Schnitt zurück zu Ramsay, wie er gerade mit seiner Liebsten da irgendwie vögelt.
Ja.
Und sie ihn auch noch mittendrin auch mal wieder wirkt. Also irgendwie im Rahmen des Sexspiels.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, das fand ich so mir überflüssig, weil das trägt nichts dazu bei. Nichts.
Ja. Ja. Ich hatte die Szene auch in Erinnerung. Tatsächlich, die mit Salah Dossan habe ich gar nicht so, hatte ich sofort wieder ausgeblendet, weil ich bin mittlerweile gewohnt, ihn nur in diesem Zusammenhang zu sehen. Und so, Brüste, Frauen, Brüste, Frauen. Und wenn er eben nicht gerade irgendwie am Strand rumläuft und von sexuellen Schandtaten redet, genau, ist er eben in irgendwelchen Bordellen oder Thermen und macht eben dort weiter. Hm. Aber gut, das mit Ramsay hatte ich auch noch im Kopf, weil ich dachte, ja, Ramsay ist es aber irgendwie so. Ich erwarte vielleicht gar nichts mehr Besseres von ihm. Ich fand im Positiven überflüssig, aber positiv tatsächlich im Sinne von gleiches Recht für alle, tatsächlich total okay, mal schöne Nahaufnahme von dem nicht ganz so stark behaarten Arsch von Dario zu sehen, weil ich dachte, okay, immerhin total überflüssig, tatsächlich auch. Aber immerhin mal so ein überflüssiger Moment für den heterosexuellen weiblichen Teil der Zuschauerschaft. Oder entsprechend getaktete Männer. Mhm. Total in Ordnung und auch irgendwie beliebig. Aber wir sind es eben so gewohnt, beliebig Brüste zu sehen und andere Teile der weiblichen Anatomie. Wieso nicht einfach mal einen beliebigen Männerarsch? Also gut, der nicht gerade gefoltert wird. Weil normalerweise, wenn man in Game of Thrones nackte Männer sieht, werden sie in der Regel hinter Pferden hergezogen oder hängen an irgendwie Kreuzen und naja. Also gut, überflüssig, aber ja, positiv. Ich bin total bei dir. Es ist sehr wenig geworden.
Ja, also ich meine jetzt gut, die Szenen ganz am Anfang mit Oberyn und Elia, wo sie da im Bordell sind, ja, pff, geschenkt.
Ja.
Also es dient ja auch ein bisschen der Charaktereinführung, dass dann irgendwie auch offensichtlich wird, okay, Oberyn, das ist ziemlich egal, mit wem vögelt, so, ob Männer oder Weiblein, das ist ja für alles offen.
Ja.
Und dann auch sozusagen so, okay, dann auch gerade mit Elia, also seiner Geliebten sozusagen, die ist da auch ziemlich frei und dann, die haben, machen dann auch irgendwie da auch gerne mal ein Dreier oder eine große Orgie daraus. So, das ist einfach, es dient einfach der Charakterentwicklung, dass man zeigt, also zumindest der Charakterdarstellung, dass man sagt, okay, die Dorne sind einfach ein anderer Schlagmensch.
Das ist doch recht.
Ja.
Ja. Ich glaube, relativ vorhersehbar, liebe Anne, grauslichster Tod.
Oberyn.
Ja.
Eindeutig Oberyn. Also ich hatte Joffrey noch als einer ab, aber wie du auch vorhin schon meinst, so dieser emotionale Impact war einfach bei Oberyn deutlich heftiger.
Mhm. Wir können wirklich zur besten Action-Szene schreiten, weil ich habe auch nicht mehr zu sagen zum grausigsten Tod. Das ist super inszeniert und tatsächlich, er hat eben diesen was hat das, emotionalen, diese emotionale Schlagkraft, einfach weil die bis zum Moment seines Ablebens oder kurz vorher, sagen wir mal 10 Sekunden vorher, wirklich man das Gefühl hat als Zuschauer, selbst wenn man die Szene zum dritten Mal sieht oder liest, ja, er hat die Oberhand. Ja, ja, das ist so ein cooler Typ wie der dem passiert schon nichts. Und ich glaube, das ist auch, ich lasse mich gerne überraschen von späteren Staffeln, aber ich glaube nicht, dass es nochmal einen so überraschenden Schlag kräftigen Tod gab wie sein, also was so emotionale Wucht betrifft. Mir fallen einige ungeliebte Morde, Tode ein in späteren Staffeln, aber nie mehr so, dass ich wirklich da saß und dachte, ah, oh, scheiße. Mhm. Also
ich wüsste jetzt spontan auch keinen.
Oh, deine Lieblingskategorie, beste Action-Szene.
Ja, wobei, diesmal ging es tatsächlich. Mhm, da habe ich ja zwei Kämpfe. Einmal halt, was wir auch schon angeteasert haben, den Oberen und der Berg.
Ja.
Das fand ich schon sehr, sehr stark. Und aber auch Brienne und der Bluthund.
Ja.
Weil es einfach mal spannend ist, dann wirklich mal Brienne in so einem Kampf zu sehen. Also auch mit jemandem, der ungefähr so körpergrößenmäßig auf ihrer Höhe dann ist. Und würde wirklich die beiden sich auch wirklich nichts nehmen. Also die sind wirklich so übel zueinander. Also wo dann mal irgendwie, ich glaube, sie beißt ihm sogar ins Ohr oder beißt ihm sogar das Ohr
ab. Und spuckt es aus.
Ja, ja, so wie man so, oh gut, nachdem er zuvor schon irgendwie in den Hals gebissen wurde und er ist sich auch nicht so schade für irgendwie so, ja, pff, du bist eine Frau, scheißegal, so, ich zermatsch dich trotzdem. Und also wo die wirklich alles gegeben haben, was ging, das fand ich schon sehr imposant.
Wir bleiben auch trotz dieser gigantomanischen Action-Episode der 9. diese Zweikämpfe am meisten im Kopf.
Ja.
Also klar, die hat die größeren, exklusiveren Momente, aber am Ende bleibt es tatsächlich meistens hängen bei zwei Menschen und zwei Schwerter und ja. Los geht's. Oder eben ja, ein Speer und ein Schwert. Mhm. Also ja, ich glaube, wenig kommt ran an den oberen Martell gegen den Berg, aber eben wie gesagt, dieser Zweikampf zwischen Steer und John, beziehungsweise deren Stuntmenschen, Brienne gegen den Bluthund, auch ganz fantastisch. So eine Art Coitus Interruptus Action-Moment, deswegen auch nur so ein Runner-Up war, aber ich fand ihn trotzdem eigentlich sehr schön gemacht, weil dieser kleine Action-Moment zwischen Dario und dem abgesandten Krieger, der Sklavenherren da von Meereen, wo man so denkt, so, oh Gott, was kommt jetzt? Und Dario dort einfach diesen Han Solo-mäßig diesen ganz kurzen Prozess mit ihm macht und ist gar nicht zum Kampf kommen lässt, sondern einfach einmal wusch und tot.
Ja.
Der beste oder ja, best, weg von diesem Wort, weg von diesem Adjektiv. Der emotionalste Moment.
Da habe ich viele, tatsächlich.
Bitte.
Ich gehe einfach mal der Reihe nach durch. Also zum einen das Ende von Tyrions Gerichtsverhandlung, wo er dann so seinen Monolog hält. Bombe. Dann, was ich sehr, sehr schön fand, war auch das Gespräch zwischen Arya und dem Bluthund, wie er seine Geschichte bezüglich der Narbe erzählt.
Ja.
Das war sehr, sehr schön. Da konnte Rory McCann dann nochmal zeigen, so, okay, der kann nicht nur so grumpy old man sein, sondern auch mal ein bisschen was Emotionales zeigen. Also gerade, dass er sich ja auch ihr gegenüber so öffnet. Dann am Bluttor Arias Lachanfall, nachdem ihr dann gesagt wurde, von wegen so, ja, was ich komme da an, so von wegen so, ja, ich bin der blutige, ich bin the bloody Bloodhound, this is my companion, Arya Stark. Mhm. Und dann so, ja, ich muss ihm mein Beileid aussprechen, so, ihre Tante ist gerade von uns gegangen und die völlig konzentriert erstmal steht und Arya fängt so schallend an zu lachen. So von wegen, es ist so absurd, sie kommt eigentlich von Station zu Station zu Station und der Bluthund wird sie einfach partout nicht los und so kann sie nicht verkaufen an die Verwandtschaft, weil irgendwie ständig alle wie die Fliegen wegsterben. Ja, dann auch, was ich auch meinte, dann in der Zelle, das Gespräch zwischen Oberyn und Tyrion, das fand ich auch sehr emotional, wo es eben darum ging, wie Oberyn ihn als Baby gesehen hat. Joffreys Hochzeit, also einfach so diese ganze Szenerie zwischen Joffrey und Tyrion, so wie Joffrey es einfach nicht sein lassen kann, so wirklich so ein Arsch zu sein und wirklich, wo wirklich schon alle dazu so fremdschickmäßig da so sitzen und denken sie auch so, oh Scheiße, was haben wir da für einen König? Oh mein Gott, das ist mein Ehemann und geh weg und es ist einfach, und einfach so wie es alles dann kombiniert in diese Vergiftung, das ist schon sehr, sehr stark. Dann Tyrions Rache am Ende, also wo er dann wirklich so seinen Payoff hinkriegt, so wo er dann eben auch seinen Vater dann wirklich gegenüberstehen kann und dann aber sagen, ich bin dann mal weg. Und natürlich auch vorher dieses Abschiedsgespräch zwischen ihm und Jamie. War ja auch sehr schön. Der Kampf zwischen Oberyn und dem Berg, hatten wir auch schon besprochen. Sehr schön vor dem Kampf zwischen Brienne und dem Bluthund, das Getreffen zwischen Arya und Brienne.
Ja.
Wo einfach wirklich diese Vierer-Konstellation hast, eben Brienne, Podrick, Arya und der Hund, Bluthund. Und dann eigentlich ziemlich eindeutig wird, okay, klar, Brienne tut eigentlich moralisch gesehen das Richtige, von wegen, sie möchte den Schwur von Arias Mutter dann irgendwie treu sein, von wegen, okay, sie will sie beschützen. Und der Bluthund einfach und Arya auch selber auch ziemlich deutlich machen, so, eigentlich ist das völlig kacke, was du da machst, weil es sind alle tot, du kannst sie nicht nirgendwo hinbringen, so, es ist nirgendwo mehr sicher. Und wo der Bluthund dann auch wirklich so einen Moment hat, so von wegen, so, ja, wo Brienne ihn ja noch fragt, so von wegen, so, ach, du willst sie jetzt beschützen? Er so, ja, das tue ich. Und wo er so einen Vatermoment dann hat, wo er sagt, oh mein Gott, ist das schön und das ist einfach toll und mochte ich sehr. Und zuletzt noch die Verbannung von Mormont. Wo er so dachte, oh. Ich war wirklich sehr, sehr traurig.
Ja, okay, da bin ich ja anderer Meinung. Die haben sie immer für mich ein bisschen vergeigt, aber in Ordnung.
Also zumindest seitens von Mormont selber. Also.
Na, verstehe ich komplett. Was ich auch schön finde, um nochmal einen Moment zurückzugehen, den du erwähnt hast, weil ich werde dazu jetzt nicht mehr so viel ergänzen, weil das ist ziemlich komplett das, was mich auch bewegt hat. Ich liebte diesen kurzen Augenblick, bevor eben Arya sich als Arya offenbart, zwischen eben den Vieren, wo sie eben alle dastehen und sich so kurz womit alle so grün sind, sich auch noch höflich begegnen und Brienne sich ganz höflich vorstellt, so Seid willkommen, Herr, was tut ihr hier? Und sich alle noch so mit diesen Höflichkeitsfloskeln begegnen, bevor sie eben...
So quasi die Ruhe vor dem Sturm dann.
Ja, bevor sie eben merkt, ach, das ist Arya Stark. Und wer seid ihr? Ich bin ihr Entführer. Das ist... Das fand ich irgendwie auch ganz wunderbar. Das ist wirklich tatsächlich, das sind die Momente, die ich am meisten liebe, in dem die Serie einen nochmal so kurz, für kurze Augenblicke, den nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen, wäre zu viel gesagt, aber einen tatsächlich nochmal so in diesem Moment der Sicherheit wiegt und denkt, ah, das wird schon alles gut gehen, vielleicht ziehen die jetzt einfach weiter. Und es kommt so eine absurde Situation zustande, wie wir es zuvor in der Staffel gesehen haben mit Jon und Bran, nämlich die sich ungefähr am selben Ort befinden, aber sich dann doch nicht über den Weg laufen vielleicht, weil es eben auch, gut, dass ihr fußt natürlich nirgendwo in den Büchern, deswegen, die Serie ist rein, die Szene ist rein für die Serie so geschrieben und ich hätte sogar zugetraut, dass sie jetzt sagten so, ja, wir suchen Arya Stark und dann sagt der Bluthund, wir haben nie von einer Arya Stark gehört und hält dabei, hat Maisie Williams den Mund zu. Ich finde, also es ist schön gelöst, schön gemacht und auch, es entwickelt sich einfach organisch eben, also ganz selbstverständlich zu diesem Moment, wo sie sich dann duellieren. Das ist, ach, ich kann das auch nur loben, das ist einer meiner liebsten Momente. Und auch am richtigen Moment, eben so spät in der Serie. Ja, ich glaube, es wurde fast alles genannt. Ich glaube tatsächlich, Tyrions flammende Rede am Ende da der Gerichtsverhandlung gegen ihn ist für mich auch ganz klar auf Nummer 1 und der Rest meiner Lieblingsmomente haben auch alle entweder mit Tyrion oder mit Oberyn oder mit Tyrion und Oberyn zu tun. Das Gespräch in der Zelle und natürlich der Tod Oberyn Martells, weil ich denke, das macht die Show eine Sache, für die sie eben zu Recht berühmt ist, nämlich einem so als Zuschauer so richtig einmal richtig ins Gesicht hauen und warum die Serie wahrscheinlich auch so unter masochistischen TV-Guckern ganz, ganz populär ist und was sie dann später nie mehr so gut machen würde, wo es dann einfach nur noch Grausamkeit um der Grausamkeit willen war. Aber hier ist es nochmal so richtig, trifft es nochmal so richtig in den Bauch oder ins Gesicht. Ja. Schlechteste Episode?
Da habe ich mehrere.
Mehrere bei 10?
Ja, ja.
Möchtest du, soll ich?
Du kannst gerne anfangen.
Ich weiß nicht, ob ich hier fertig bin. Ich habe mir notiert Episode 3 und 4. Also 3 so auf dem zweiten Platz und Episode 4 als die schlechteste. Warum Episode 3? Wegen der Vergewaltigungsnummer. Nicht wegen der Vergewaltigung selber, sondern eigentlich und deswegen Episode 4, weil sie in Episode 4 keinerlei Konsequenz hat. Ja das, was ich den Showrunnern übel genommen habe. Man kann sowas alles machen. Man kann ganz, ganz viel machen. Man kann ganz viel. Aber dann zu sagen, so, ist nichts passiert, ist so ein bisschen doof. Deswegen Episode 4. Ich finde die Eroberung Meereens durch Dany inszenatorisch unterwältigend. Das ist nur so, wir schreiten jetzt ein und schon ist die Stadt erobert. Dann kommt dieser schlechte computergetrickste Moment. Was machen die weißen Wanderer da am Ende mit dem Baby? Was ist die Konsequenz daraus? Antwort keine. Es gibt diese inkonsequente Nebenhandlung, wie gesagt, die auch nicht im Buch ist und die auch für die Serie keine große Rolle spielt mit Custers Bergfried. Es wird viel geredet und wenig gezeigt. Einfach, es war für mich einfach plotseitig die enttäuschendste Episode der Staffel. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob es nicht vielleicht doch Episode 10 ist, weil für mich haben sie auf den letzten Metern zu viel vergeigt und ich fand es wirklich, wirklich schade, dass sie nicht dieses Stannis-Eintreffen noch ans Ende der Episode 9 gehangen haben. Das ist ganz schlechte Kritik, die ich hier mache. Ich kritisiere Sachen für das, also eine Serie für das, was sie nicht macht, aber gut, ich tue es jetzt trotzdem. Ich hätte es dann das Eintreffen mit seiner goldenen Armee ans Ende der 10., also in der 9. Episode gepackt. Wäre für mich auch der emotional wuchtigere Moment gewesen. Und einfach diese extra 5 Minuten Jamie, Tyrion und Tywin gegeben am Ende der 10. Staffel. Und so wirkt das für mich alles extrem schnell so. Ich bin hier, um dich hier rauszuholen. Alles klar, Bruder, vielen Dank. Was? Und dann... Ich weiß, allein die Frage, wie kommt er in Tivins Gemächer, wie kommt er in diesen Turm hoch, ohne irgendwelchen Wachen zu begegnen und so. Es ist für mich so, es wird für mich so durchgepeitscht in viel zu kurzer Zeit. Es wird der Tragweite, die das, was Tyrion da tut, nicht gerecht. Ich hätte mir da einfach nicht 5, 6, 7 Minuten gewünscht, sondern 15. Dieselbe Zeit, die eben auch die Hochzeit kriegt, die Gerichtsverhandlung kriegt. Einfach, mein Gott, wir haben vorher irgendwie 50 Minuten der Woche vorher für eine Action-Episode verbraten. Ich hätte mir einfach gewünscht, da hätte man sich ein bisschen mehr, ich meine, die, die, die Episode ein bisschen mehr atmen lassen. Mhm. Aber gut, ich bleib bei 4, weil 4 war relativ langweilig. Ich bleib bei 4.
Okay.
10 passiert wenigstens viel. Also
ja. Es sind wir tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Also bei Episode 4, was mich da ein bisschen rausgeholt hat, war zum Beispiel so die Momente zwischen Olenna und Marjorie, wo dann klar wird von wegen so, ja, glaubst du nicht ernsthaft, dass ich dich so einem Ehemann lasse? Und also wo dann quasi dieser Mordkomplott dann aufgedeckt wird.
Ja, ja. Hm.
Es gibt Sir Pfote.
Ach so, ja, Sir Pounce.
Ja, genau. Katzen sind bei mir automatisch Bonuspunkte und dann gibt es ja diesen schönen Moment auch noch zwischen Brienne, Jamie und Podrick, also wo dann quasi dieser Abschied auch noch ist, dann zwischen Jamie und Brienne so und wo er ihr auch noch das Schwert schenkt mit Eidwara. Das fand ich dann auch wieder sehr schön.
Ich würde sagen, Schlechteste ist relativ, weil die Episoden sind zugleich. Also, es ist sehr, sehr. Also, Game of Thrones zumindest bis dahin ist eine sehr formelhafte Serie. Also, jede Episode ist ähnlich aufgebaut. Du hast sehr viel Exposition und so Setup und am Ende hast du eben so diesen Killer-Moment. Die letzten 5 bis 10 Minuten kommt dann immer so das Highlight.
Ja.
Und deswegen würde ich auch selbst bei Episode 4 nicht sagen, es ist schlecht.
Ja. Relativ. Aber in Relation zu den anderen. Kann man sagen. Nee, also ich habe bei mir auch eben Folge 3, weil ich finde, es ist einfach gerade direkt nach dieser ziemlich krassen Folge 2 mit der Hochzeit, ist das halt so ein mega Hänger, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt geht denen gerade so ein bisschen die Luft aus, nachdem sie so viel schon rausgeballert haben. Dann habe ich noch Folge 6, weil ich das Gefühl habe, erst das Ende durch Tyrions Ausraster wird dann erst richtig stark. Ansonsten ist es auch sehr langsam.
Ja.
Und das fand ich dann eher ein bisschen schwierig. Und Folge 9 halt, weil es für mich wirklich fast nur reine Action.
Die Sichel. Mochtest du die Sichel nicht?
Ja, es ist irgendwie für mich dann, wie du schon sagtest, es ist wieder schon zu generisch und so. Das kennt man aus anderen Sachen. Also so als Herr der Ringe oder... Also das ist einfach in dem Moment für mich so ein bisschen übersättigend gewesen, wo ich dachte, ich bin eigentlich leid, solche Szenen zu sehen. Ich mag sowas eigentlich nicht mehr sehen.
Es ist extrem formelhaft, du hast total recht.
Ja.
Vieles ist vorhersehbar, vieles schon gesehen. Es gab so 2, 3 Momente, in denen ich wirklich dachte, wie gesagt, dieses Duell zwischen Styr und Jon ist super.
Ja.
Ich liebe den Moment, in dem der Riese da seinen Pfeil abschießt und den einen Mann der Nachtwache da ungefähr 100 Meter in die Luft schießt und der fliegt dann eben jenseits der Mauer und landet. Es war einfach... Das war ein hübscher kleiner Moment, aber eben vieles, also inklusive dieser, also am unmöglichsten fand ich eigentlich auch die Sichel, die so ein Deus Ex Machina war, so kurz vor Schluss. Ich glaube, es erübrigt sich hier zu sagen, natürlich ist sie auch nicht im Buch. Es ist so ein reines Actionfilm-Moment, in dem man sagt, so was könnten wir jetzt noch machen? Lass doch diese Sichel, diese blöde Sichel. Naja, egal. Komm.
Ist geschenkt.
Ja. Okay, finales Urteil zur schlechtesten Episode, was sagtest du, Episode 6 oder 3?
Ich würde, glaube ich, sagen eher 3.
Okay, das stimmt. Das ist wie so der, es trifft sich ja, dass diese Episode am 1.1. erscheint. Also ist ein bisschen wie der Katermorgen. So. Finde ich auch, da ist mir auch aufgefallen.
Ja.
Jetzt ist Joffrey tot, was machen wir? Wir haben gerade unseren besten Schurken verloren. Ja. Die beste Episode.
Da habe ich auch mehrere, tatsächlich. Trotz meiner ganzen Kritik.
Möchtest du beginnen?
Kann ich machen.
Such dir was aus.
Also, ich habe einmal Folge 8, eben bedingt durch den Kampf zwischen Oberen und dem Berg. Im Gegensatz zu dir mag ich die Folge 10 sehr gerne, eben wegen Tyrions Rache und der Kampf zwischen Brienne und dem Hound. Also, das sind einfach viele schöne Momente, die für mich die Folge hervorgehoben haben. Und ich mochte auch die Folge 7 sehr gerne, wo eben der Bluthund seine Geschichte erzählt mit der Narbe. Dann dieses Payoff zwischen Sansa und Lysa, fand ich auch sehr, sehr stark. Also das waren so die, die für mich sehr hervorgehoben haben.
Die von dir zuletzt genannte Episode 7 ist, glaube ich, auch meine Liebste.
Mhm.
Ich, das ist tatsächlich, es passiert auch weniger als in anderen Episoden, aber es gibt eben, es gibt für mich eben diese 2, 3 herausragende Momente. Erstmal das Gespräch zwischen Arya und dem Bluthund.
Mhm.
Und der für mich tränentreibendste Moment der Staffel, das Gespräch zwischen Oberyn und Tyrion.
Mhm.
The tiny little pink cock.
Ja.
So, das ist irgendwie, also tatsächlich, ich habe die Serie jetzt auch, wir haben immer übergesprungen zwischen Englisch und Deutsch, was jetzt nicht so schlimm ist. Man kann die Serie so oder so gucken, die ist relativ solide synchronisiert, auch wenn die deutsche Synchro manchmal Fehler macht, aber tatsächlich in den Szenen mit Pedro Pascal habe ich mir die Mühe gemacht, die Nummer alle auf Englisch zu gucken. Man hat wirklich diesen, kommt der aus Venezuela oder so? Ich hatte das Gefühl, der kommt irgendwo aus Südamerika. Er hat diesen dialektischen Einschlag, der ist super im Original.
Ja.
Und,
der hat jetzt anscheinend auch jetzt momentan echt so einen Run. Also ich hatte ihn ja neulich in...
Bei Narcos war der, glaube ich, mal auch
dabei. Der war bei der Fortsetzung von Kingsman auch dabei.
Mhm.
Und ich meine, er ist jetzt irgendwie im Rahmen von Star Wars auch noch jetzt involviert.
Ja, genau.
Aber ich weiß nicht mehr,
was. The Mandalorian gibt es auch einen Spin-off, glaube ich. Hm. wo er eben selbigen auch spielt. Aber viele sagen ja, darauf hat keiner gewartet. Aber.
Ja, aber der hat auch echt so ein Charaktergesicht. Also es ist ein sehr markantes Gesicht auf jeden Fall.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall so ein spätes Erblühen. Er ist jetzt auch nicht mehr so jung und ich habe auch das Gefühl, er ist jetzt, hat jetzt erst so mit jenseits der 40 so ein echtes Karrierehoch. So, er begonnen mit Narcos und also erstmal Game of Thrones, dann Narcos, wo er eben auch jetzt, glaube ich, so der Breakout-Star war. Ja. Und ich habe ihn tatsächlich so vor Game of Thrones nie bewusst wahrgenommen.
Ich auch nicht. Aber ich meine, wenn man überlegt, ich meine, so jemand wie zum Beispiel Alan Rickman, der ist ja auch eigentlich erst durch Stirb langsam wirklich so öffentlich bekannt geworden. Davor war er auch die ganze Zeit am Theater und so. Also so spätes Erblühen ist ja nicht unbedingt was Negatives.
Nein. Das geht. Männer haben sowas, Frauen zumindest in Hollywood leider weniger, muss man sagen.
Wüsste ich jetzt spontan auch nicht so, wer dann wirklich sehr spät erst angefangen hat.
Also vielleicht Dame Judi Dench.
Das weiß ich gar nicht so genau. Also
die hat nicht spät angefangen, aber die ist so erst im allgemeinen Gespräch als wirklicher Filmstar.
Ja, also ich habe sie auch erst als alte Frau wirklich wahrgenommen, aber ich meine, sie war früher schon aktiv. Also es gibt ja zum Beispiel in den 80ern Zimmer mit Aussicht, da ist sie auch mit Maggie
Smith. Ja, aber natürlich. Ja, klar. Da
ist sie auf jeden Fall dabei. Ich finde es immer mega, zum Beispiel bei Maggie Smith, finde ich es immer mega verwirrend, wenn ich sie in jungen Jahren sehe, weil ich kenne sie halt auch eher so als ältere Frau. Und dann sie da wirklich so total feinfremd zu sehen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen befremdlich, aber sie ist immer noch eine fantastische Schauspielerin.
Ja. Nein, es geht ja auch nur um den Star-Status. Ich meine, klar, es ist ja nicht so, dass jetzt jemand wie hier Patrick Stewart vor Jean-Luc Picard nichts gemacht hat. Trotzdem, jedes Mal, wenn man dann irgendwie Excalibur sieht oder Life Force und
weil er hat tatsächlich eine Mini-Rolle in Der kleine Lord, habe ich gelernt.
Ja. Ja.
Als Stallmeister.
Das hat viel gemacht. Ja, wo waren wir? Ich glaube, wir sind uns auch relativ einig. Also es gibt relativ viel zu holen in der Staffel, wobei es jetzt, glaube ich, schwierig ist zu sagen, das ist die eine welche beste, weil eben auch viele schöne Momente sich auf verschiedene Episoden verteilen. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man ansprechen könnte jetzt bei unserem letzten Stichwort hier, nämlich Einschätzung der Staffel insgesamt. So die Highlight-Momente sind doch deutlich paritätischer verteilt auf die Episoden als bisher, wo man so das Gefühl hatte, ja, man hat irgendwie so die ein, zwei großen Killer-Momente, die rote Hochzeit beispielsweise oder die Eroberung hier von Junkai und ansonsten ist viel Gerede und viel rumgelaufen.
Hm.
Wie geht's dir, Einschätzung der Staffel insgesamt?
Ich tue mich tatsächlich schwer. Also ich hatte auch dann, weil es gegen Punkte zu verteilen, dachte ich auch so, naja, auf der einen Seite gibt es wirklich sehr, 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 sehr starke Momente, die wir auch jetzt eben besprochen haben. Aber gleichzeitig hatte ich ja auch dann so vom Sehspaß her, hatte ich zwischendurch echt so Hänger, wo ich dann dachte so, jetzt kommen die irgendwie nicht so richtig aus dem Tritt und so. Und deswegen schwanke ich gerade tatsächlich zwischen 7 bis 8 Punkten von 10. Weil ich hatte ja jetzt im Vergleich dazu, die dritte Staffel hatte ich ja mit 9 Punkten versehen, weil ich eigentlich alles in allem sehr stark fand. Und da ich jetzt hier doch ziemliche Abstriche machen muss, bin ich jetzt deutlich mit den Punkten runter, aber
wir müssen auch keine Punkte vergeben, das war jetzt
Ja, also aber es war immer so als Orientierung immer ganz hilfreich, es ist halt okay, so meine Relation so und ich meine, ich hatte ja bei der zweiten Staffel hatte ich ja auch immer so meine Hänger, wo ich dachte, so es wirkt alles ein bisschen wirr und so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt die vierte Staffel schlechter ist als die zweite, deswegen schwanke ich halt eben zwischen 7 bis 8.
Ja, ich kann tatsächlich nicht sagen, dass ich jetzt die Staffel nennenswert schlechter empfand als die dritte. Aber sie ist für mich relativ gleich auf mit der, insofern, dass ich habe echt viel gemeckert heute, was ich jetzt gar nicht erwartet hatte, denn ich hatte relativ viel Spaß. Die verliert für mich hinten raus ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, es ist zu viel dann in zu wenig Zeit. Erstmal das Positive. Also ich finde tatsächlich, das war bei der dritten Staffel auch schon zum großen Teil der Fall, man hat das Gefühl, die Serienmacher haben schon aus den Problemen vorangegangener Staffeln gelernt und sich auch von einigen Sachen bewusst verabschiedet. Wir haben ja vorhin über diesen ganzen Aspekt der überflüssigsten Sexszene oder Sexposition geredet. Also die ganzen vorherigen Staffeln waren gefüllt mit Momenten, in denen einfach im Hintergrund Huren rumliefen oder sonst wie Menschen sich entkleideten. Die ganze Theon-Folter mit den gespielten Ramsay Boltons. Also fast jede Staffel hatte so 1, 2, manchmal 3 so massive Fremdscham-Momente. Also ich dachte so, ist jetzt gut. Es ist nicht so, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, ich weiß nicht, ich muss nicht Game of Thrones gucken, um Brüste und Pimmel zu sehen. Das kann ich auch anders haben, wenn ich es will. Ich muss nur einmal googeln. Es ist so ein bisschen, also es wirkt einfach überflüssig und aufdringlich und fremd, fehl am Platz. Das ist hier weitgehend entfallen. Es gibt weniger dramaturgisches Stühlerücken, habe ich das Gefühl, also in der Form, dass man das Gefühl hat, es geht einige Plots gehen nicht weiter, aber man versucht sie trotzdem so in jede einzelne Episode reinzubringen oder in den Großteil Episoden. Nee, also hier gibt es auch mal bewusst einfach so Plots die oder Figuren, die verschwinden für 2, 3, 4, 5 Episoden. Und das ist gut. Also nicht immer gut, sie machen es auch nicht immer. Zum Beispiel Bran wird irgendwie mit aller Gewalt irgendwie immer in die Handlung reingequetscht, wo er nichts zu suchen hat. Aber es ist besser als in vorangegangenen Staffeln. Wobei, wie gesagt, in der dritten hat man es auch schon besser gemacht. Aber insbesondere in der zweiten hatte ich wirklich das Gefühl, okay, das ist wirklich 6 bis 8 Handlungsstränge pro Episode. Mhm. Und hier hat man wirklich teilweise gesagt, okay, wir machen nur 3 oder 4. Weil wir haben eben, weiß ich nicht, Joffreys Hochzeit. Und da müssen wir jetzt nicht vor jede andere Figur abklappern. Wir haben genug zu tun mit der Hochzeit. Mhm. Negativ, ja, die zunehmende, hatten wir jetzt off-air im Vorfeld kurz darüber gesprochen, man merkt jetzt schon so die zunehmende Blockbusterisierung der Serie, also es geht schon so in Richtung große Action-Momente und also ich habe das Gefühl, man merkt, die machen schon so die Haltung an, wir müssen in jeder Episode wenigstens ein Action-Highlight dran machen, in einem Schwerkampf oder jemand muss blutigst zu Tode kommen. Es gibt nicht mehr so dieses es fühlt sich teilweise eben so ein bisschen forciert an und ein bisschen unnatürlich. Nicht, als würde dann auf natürlichem Wege eine Handlung sich entfalten und wachsen und Figuren auch wachsen, sondern mehr so nach, war ja ein bisschen langweilig bisher, lass uns mal jetzt irgendwas reinstreuen.
Hm. Und das eben das vor wird allem, ja leider nicht besser.
Ja, das eben vor allem gegen Ende. Und das macht leider eben auch, das ist so, da für mich der Hauptkritikpunkt, die Serie eben sehr, wir haben von der Formelhaftigkeit von Episode 7 geredet, aber einfach nur formelhaft im Sinne von, das ist, weil
so sieht man es
Episode 9 genau, formelhaft, weil man so sieht man es fast in jedem Actionfilm. Aber die ganze Serie ist eben sehr formelhaft, weil die meisten Episoden fast identisch strukturiert sind. Mhm. Du hast immer so du hast immer in den letzten 5 bis 10 Minuten den das Highlight-Moment und bis dahin wird viel geredet vor allem. Ich weiß nicht, ob es mich so stört, weil es ist ja auch ein Trost. Man weiß, auch wenn es mal nicht so wahnsinnig unterhaltsam ist, am Ende kommt da noch was, was das schön ist. Da freue ich mich dann richtig drauf. Aber man neigt eben auch dann dazu, enttäuscht zu sein, wenn es dann mal eben nicht so toll ist, wie zum Beispiel der Moment mit den weißen Wanderern, der, ich weiß nicht, als ich den ersten Mal sah, aber da vor 3, 4 Jahren, ich schon dachte, was, okay, das war's jetzt? Mhm. War jetzt nicht so toll, die Episode, und jetzt das Einzige, was wir sehen, wie so ein Säugling zombifiziert wird. Ja.
Yay.
Ja. Also, klar, zunehmende Blockbusterisierung und dass man einfach sich nicht mehr so an die Romane hält, meistens zum Nachteil der Serie, leider muss man sagen, weil die Handlungsfäden inkonsequent sind, ist negativ, aber ansonsten, ich war echt sehr gut unterhalten. Hm. Der müsste ich eine Punktzahl vergeben, 8 von 10 Punkten geben. Habe ich auch der dritten Staffel gegeben, müsste ich mich entscheiden, würde ich der dritten Staffel den Vorzug geben. Einfach weil sie die 2, 3 echt tolle Highlights hatte und mir der vierten einfach eine Sache auch noch fehlte, die die Serie bis heute zum heutigen Tage nicht gemacht hat, die dem Büchern recht toll ist. Aber das darf ich jetzt nicht verraten. Das verrate ich, wenn die Serie komplett durch ist. Okay. Und weil ich immer noch so ganz weit im Hinterkopf habe, vielleicht holen sie es ja doch noch raus. Diese Sache, dieses Ereignis, mit dem das dritte Buch endet, was sie nie aufgegriffen haben in der Fernsehserie.
Lass uns überraschen.
Ja, cool.
Ja.
Ich glaube, das war schon. Schon ist gut. Wir geben kurz einen Ausblick und zwar auf Episode 5, die auch Season 5 dann behandelt und die, wie könnte es anders sein, am 5. Februar online geht. Also am ersten Dienstag wieder jeweils im Monat. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Karneval ist dieses Jahr sehr spät, aber ich wollte gerade sagen, passend zum närrischen Treiben, aber soweit ist es, glaube ich, da noch nicht. Und dann sind wir hoffentlich auch alle ausgenüchtert von den Festivitäten hier um die Feiertage. Feedback bitte an derkleinerat@bahnhofskino.com, weil das macht man so und Anne und ich freuen uns massiv doll über jegliches Feedback, auch gerne Kritik. Wir sind uns für nichts zu fein und auch nicht so schnell verärgert, als dass man uns nicht mal schreiben könnte, das war jetzt aber nicht so toll, da teile ich eure Meinung nicht und wie konntet ihr nur und Kit Harington ist der Beste, wo gibt. Aber
ich meine, wir sind uns ja auch nicht immer einig gewesen, dass man daher ist, es völlig legitim, dass andere genauso andere Meinungen haben.
Viel wichtiger, wo findet man denn dich und deinen Podcast Klassikerfäbel?
Ja, Klassiker-Favorite findet man unter anderem bei der Second Unit. Da habe ich meinen eigenen Bereich. Man findet mich in sämtlichen Podcatchern, unter anderem auch bei iTunes. Ich habe aber auch einen YouTube-Kanal, da lade ich die Folgen auch nochmal hoch, falls man darüber die konsumieren möchte. Und man findet mich natürlich auch bei Twitter, also sowohl unter Klassikerfelbe als auch mir privat unter Kostümfrau. Und dort mit dem Nickname bin ich auch bei Letterboxd vertreten. Was ja mittlerweile wieder läuft. Das war ja zwischenzeitlich mal ein bisschen zickig, aber zum Jahreswechsel haben sie anscheinend jetzt sich wieder gefangen.
Ich weiß nicht, ich bin mit mir am Hadern, ob ich meinen Pro-Account erneuere oder erstmal abwarte, bis sie da diesen... Irgendjemand macht den Gag mit, man sollte mal irgendwie den C64, den sie bei Letterboxd stehen haben, gegen den richtigen Server austauschen. Wenn es wieder läuft, dann werde ich auch meinen Pro-Account erneuern und ihnen diese $20 da im Jahr auch gönnen. Gerne, aber. Genau, Twitter, Kostümfrau oder bei der Second Unit nach Klassikerfabel suchen oder einfach, ich meine, Google hilft auch immer weiter. Ich glaube, einfach Klassikerfabel Podcast eingeben hilft.
Auf jeden Fall.
Hilft sehr. Ansonsten gerne Bahnhofs Kino hören und die Bahnhofs Kino Extended Edition, da seid ihr aber bereits und schickt uns Feedback an derkleinerat@bahnhofskino.com. Dann würde ich sagen, bis zum 5. Februar, Anne.
Ja.
Adios.